Anyone who isn't dead or from another plane of existence would do well to cover their ears right about now.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
BBB. Moin. BBB, ja. Treffen sich ein serbischer DJ und ein Schweizer Schauspieler zum 395. Mal, um über Filme zu reden. Schweizer Schauspieler SS. Passt vielleicht zu dem Film heute.
Ja.
Kommen wir eventuell später dazu. Aber ja, 395. Freunde der Nacht.
Mhm.
Freunde des viereckigen Filmkonsums.
Ja, stimmt. Runde Leinwände gibt's bisher noch nicht. Das wäre mal was.
Doch, auf dem Rummel gibt's die.
Wirklich?
Ja klar, so eine 360-Grad-Leinwände, wo du so...
Aber die sind doch dann nicht rund.
Die sind doch komplett rund. Die sind doch um dich rum. Du stehst doch dann so im Zentrum und das Zelt ist doch so wie so eine Kuppel.
Die kenne ich nicht.
Die kennst du nicht?
Nee.
Und dann hast du so einen Film, der halt so komplett um dich rum halt abläuft.
Was? Was ist das für ein fancy Rummel, Alter? Wo treibst
Voll
du dich
Voll Stagecraft.
Ja, Witz.
Stagecraft der 80er Jahre. Alter Hut, ey. Fast Star Wars, ey. Das gab's schon längst auf dem französischen Volksfest, ey. Da war ich 7 Jahre alt.
Okay. Was lief da für ein Film?
Da liefen so komische 3D-Filme. Also so, keine Ahnung.
Wo du dann irgendwie so eine Achterbahn runter
ja,
fährst oder
genau,
sowas.
Du fährst eine Achterbahn runter oder so. Oder irgendwie, das ist halt so Effekt-Kino.
Okay. Na super.
Mhm. Irgendwelche Fliegen, die um dich rumfliegen und weiß ich was.
Mhm. Okay.
Eigentlich so wie alle Horrorfilme, die in 3D gedreht worden sind, wo auch ständig irgendwas ins Gesicht geschlagen wird oder
ja.
Wo du merkst, so, wenn du den in 2D guckst, denkst du so, okay, das war wohl die 3D-Szene, wo dir ständig einer irgendwie so einen Stock ins Gesicht haut oder so.
Ja, aber siehst du, einer von diesen Filmen haben wir noch nicht rezensiert. Wäre ja auch mal was. Das ist vielleicht mit der Handlungszusammenfassung dann ein bisschen tricky.
Ach so, du meinst die Filme. Ich dachte jetzt an 3D-Filme. 3D-Filme hatten wir ja wohl schon.
Ja, nein, ich meinte deine Rummelfilme da.
Meine Rummelfilme, ja. Das wäre ein bisschen unspektakulär von der Handlung, ey. Ich meine.
Aber als Erlebnis wäre vielleicht trotzdem eine glatte 10.
Ich habe jetzt zur Hälfte einen Film geguckt, der ist auch. Ich habe überlegt, ob ich den rezensiere, weil der ist eigentlich recht unspektakulär von dem, was er zeigt.
Mhm.
Und, aber auch irgendwie besonders. Und deswegen habe ich überlegt, ey. Ist der eine Rezension wert? Aber ich guck mal, ich überlege mir das.
Okay, hast dich noch nicht entschieden.
Habe mich noch nicht entschieden, aber wo wir gerade dabei sind, Filme zu nennen, die man vielleicht auch gesehen hat, die schon rezensiert worden sind, da habe ich zwei Kandidaten vielleicht nachzureichen. Mhm. Ich habe ja schon über Quincy geredet, die Quincy Jones Doku, die auf Netflix gestreamt wird, das war eine Support-Episode, ja. Die würde ich hier nochmal wärmstens auch allen anderen ZuhörerInnen da draußen empfehlen.
Mhm.
Die ist nämlich großartig und dieser große Künstler ist ja von uns gegangen im letzten Monat oder vor einem Monat ungefähr.
Ja.
Deswegen hier noch eine absolute Empfehlung. Ich habe mir die Doku angeguckt, habe ich jetzt nicht offiziell rezensiert, aber super Ding. Also wenn ihr Interesse habt an Musik und so, dann solltet ihr mal in die Geschichte des Herrn nochmal eintauchen, weil das ist auf jeden Fall jemand, der auch filmrelevant durchaus einiges zu sagen hat. Und dann habe ich noch zwei Filme gesehen. Der eine ist eine ziemlich große Empfehlung, der andere ist nicht weiter der Rede wert, aber du hast mich vorgewarnt und ich habe jetzt Argyle gesehen.
Oha.
Mhm. Und dafür, dass es so ein Plastik-Bonbon-Film ist, der hier rein und da rausgeht, sind 2,5 Stunden natürlich schon extrem lang.
Mhm.
Also, muss ja mal sagen, dass Matthew Vaughn, ich bin glaube ich nicht der Erste, der das sagt, aber es hat auch schon bessere Filme in seiner Vita als Produzent und als Regisseur. Also,
aber hallo.
Der ist jetzt nicht so mega krass, aber tut jetzt auch nicht allzu sehr weh. Also, der ist natürlich ein bisschen lächerlich. Also, diese rosa Tanzsequenzen mit der Schießerei am Ende dachte ich so, okay, was soll das jetzt? Aber ein paar Momente fand ich dann schon ganz nett. Also man sieht schon, dass da ein bisschen Budget drin steckt und so.
Ja.
Ist jetzt nicht ganz beschissen, weiß nicht, ich war irgendwie bei einer 5,5 oder so. Habe ich mich, glaube ich, in die Tabelle eingetragen, irgendwie sowas.
Du bist in der Tabelle nicht eingetragen. Ich bin da gerade drin und.
Ich habe mich nicht eingetragen.
Nee.
Ja, dann trag mich doch mit 5,5 ein.
5,5?
Ja.
Fast ein Klingeln.
Ich glaube, du warst bei einer 5.
Ich war bei einer 5.
Siehst du, ja. Ich war, genau, das, daran habe ich mich orientiert. Ich habe gesagt, komm.
Bisschen besser fand ich den.
Der altersmilde Gast muss besser dastehen als Lee.
Okay.
Falls du irgendwann nämlich die Statistik rauskommst und sagst, ich bin eigentlich viel versöhnlicher, was Filme angeht, muss ich so jeden heimnehmen, der sich mir bietet.
Was ist das für eine linke Tour?
Nee, ist keine linke Tour. Ich war wirklich bei 5,5, bevor ich da reingeguckt habe.
Mhm.
So, und dann gibt es einen Film, den hat Dave rezensiert.
Mhm.
Und das war sehr, sehr früh, dass dieser Bewegtbild-Bastard bei uns zu Gast war. Und der Film heißt It Happened in One Night. Oder It Happened One Night, glaube ich. Und den habe ich mir jetzt auch angeguckt. Und der ist super.
Mhm.
Also, weil das ist ja ein Oscar-Film. Der ist ja von 1934 und war ja da irgendwie 5-fach, 6-fach Oscar nominiert. Unter anderem Clark Gable und so. Und Alter, ey, was Clark Gable damals schon für ein Schlitzohr gespielt hätte, hat, das waren so Rollen, die später so Mel Gibson und so übernommen haben.
Mhm.
Und den habe ich schon da drin gesehen, so in so einem 90er-Remix, Remake, dass da locker Mel Gibson mit Goldie Hawn gespielt hätte oder mit Meg Ryan oder so. Also der Film ist wirklich cool. Der macht Spaß. Der ist kurzweilig und ist natürlich ein bisschen so altes Hollywood, 30er Jahre, aber für die damalige Zeit ist der immer noch, funktioniert der immer noch gut. Und schön mal diese Lücke geschlossen zu haben, weil der ist ja auch auf dieser AFI-Liste und Co.
Mhm.
Und Dave ist hier bei 8,5 und zumindest klingel ich mit dem guten Dave, weil auf eine 8,5 würde ich mich auch einigen können.
Mhm.
Trägst du das gerade ein?
Hatte ich gerade vor, aber du Ach kannst so, sorry. Das natürlich auch machen. Und, so, voila.
Ja, was ich nämlich hier machen wollte ist, weil der heißt tatsächlich auf Deutsch, es geschah in einer Nacht, da habe ich hier den, weil wenn es keinen deutschen Titel zu den Filmen gibt, dann füge ich natürlich den englischen Titel in der linken Spalte, wo deutscher Titel steht, rein. Aber in dem Fall gibt es tatsächlich, It Happened One Night wurde auch mal übersetzt fürs deutsche Publikum in Es geschah in einer Nacht.
Okay.
Insofern haben wir das jetzt richtig. Jetzt sortieren wir das nochmal nach Alphabet und schon stimmt die Tabelle wieder und alles ist wieder einwandfrei.
Ja, einwandfrei. Also, das, weiß nicht. Ich habe nur.
Eltern haften für ihre Kinder.
Ich habe nur beim Abmischen gehört, wie Dennis es sich nicht hat nehmen lassen, dich dahingehend zu dissen.
Hat er mich wieder gedisst.
Was deine Listen für Skills angeht.
Naja. Gut, hier sowas kann passieren, dass ich mal irgendwie einen deutschen Titel übersehe und denke, da gibt es keinen und füge dann in die linke Spalte vielleicht einen englischen Titel rein, das könnte mal sein.
Mhm.
Aber wenn dem Herrn Dennis das auffällt, ich glaube, der hat ja auch Tabellenfunktion als Mitarbeiter, oder? Der kann das gerne korrigieren.
Ja,
da
ja.
Habe ich nichts dagegen.
Denke ich schon, ja.
Der darf das gerne verbessern. Ja, dann wollen wir mal ans heute Portfolio, weil ich habe richtig Bock. Ist ein interessantes Line-up, wie ich finde, an drei Auftragsfilmen.
Ja, heute haben wir spannende Filme, ja.
Es sind spannende Filme dabei. Wir haben noch irgendwie jeweils ein Projekt mit.
Mhm.
Und das streuen wir so zwischendurch zwischen unsere gemeinsamen Rezensionen ein. Aber wir können so viel verraten. Also mindestens drei aus der Supporterschaft werden heute mit Filmen beglückt.
Mindestens.
Und mit einem steigen wir ein. Und der ist auch bekannt dafür, dass er Sample-affin ist. Und das ist Mr. Pink.
Genau der.
Der in der deutschen Spalte der Tabelle wahrscheinlich als Herr Rosa stehen würde. Und Herr Rosa hat sich den Film Chitty Chitty Bang Bang gewünscht.
Herr Rosa ist auch so geil, Alter.
Oh, klingt nicht mehr ganz so cool wie Reservoir Dogs.
Ja, aber jetzt, natürlich wird er jetzt Herr Rosa genannt. Ist ja klar.
Muss er mit leben, ja. Spitznamen sind ja relativ schnell aufgedrückt,
Sorry.
Der Stempel.
Ja.
Ja, und wir wissen ja, Mr. Pink steht auf Samples. Und zwar Samples, die in Filmen vorkommen und die dann von gewissen Bands oder Musikern oder Musikerinnen dann in ihren Songs benutzt worden sind. Und,
das ist umständlich formuliert, Alter.
Okay, formulier es bitte einfach fürs normale Publikum.
Nein, weil ich meine,
ich habe wenig geschlafen.
Ach, natürlich,
ich habe wenig geschlafen.
Natürlich. Naja, ich finde, in dem Moment, wo sie im Film vorkommen, sind es ja noch keine Samples. Die werden dann halt gesampelt und in Songs verwendet.
Aber spätestens, wenn die in den Songs auftauchen, werden sie doch zu Samples.
Aber dann sind sie doch nicht im ursprünglichen Film ein Sample. Es ist halt, das Sample stammt aus dem Film, aber im Film ist es ja kein Sample. In den meisten
Möchtest
Fällen.
Du es potenzielle Samples nennen?
Nee, ist doch egal. Hau raus. So, weil Mr. Pink hat uns, glaube ich, zwei Samples aus diesem Film genannt, ne?
Das ist korrekt, ja. Wäre auch mit einem Sample zufrieden gewesen, aber wir wären nicht die Banausen, wenn wir nicht nach den 100% streben würden und perfekt sein
würden. Ich glaube, also aus dem Film, da wüsste ich zumindest, was ein Vocal angeht, also kein Sample, das fällt aber trotzdem unter Referenz, weil es aus dem Film stammt.
Okay.
Da würde mir sogar noch, deswegen, ich glaube, also vollständig sind wir mit den Zweien garantiert nicht. Ich
nee, glaub,
aus dem Film wurde einiges gesampelt.
Du hast ein Hip-Hop-Sample im Ohr?
Ja.
Von?
Das witzigerweise kannte ich diesen Begriff nur anhand des Songs und ich hatte bis vor ein paar Jahren keine Ahnung, dass das ein Film ist,
okay.
Der da erwähnt wird. Ich dachte, das klingt einfach cool.
Ach so.
Ja. Kennst du The Worst von Onyx und Wu?
Ja, klar.
Wu-Tang? Ja, also.
Das ist doch.
Du sagst Sticky Fingers. Chitty Bang Bang und dann kommt Method Man und sagt Chitty Chitty Bang Bang.
Ja, ich erinnere mich sogar an die Stelle, stimmt, ja. Hast du recht. War The Worst
ich
nicht
glaub, in
war das nicht ein Soundtrack?
Onyx and Wu, The Gang Bang, Chitty Bang Bang, Chitty Chitty Bang Bang, ja, genauso.
Ja, ich erinnere mich. War das nicht auf, um Soundtrack drauf?
Das kann, ja, doch.
Das war kein offizielles Wu-Tang-Album, sondern das war ein Soundtrack.
Nee, wenn, dann
war es,
glaube ich, eher auf dem Onyx-Album.
Nee, ich glaube, das ist ein Soundtrack-Track, The Worst.
Aber das kann
ich
sein,
mich.
Ja. The Worst, ich weiß nicht, ob das auf America's Dying Slowly war, oder, aber ja, ich bestimmt bin da bei dir. Ich glaube, es war auch ein Soundtrack-Song.
Ich erinnere mich. Guter Song. Ja, stimmt, ja, da kommt der Filmtitel
und
vor.
Und da habe ich das halt das erste Mal gehört und hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das auch ein Film ist.
Mhm. Da heißt er doch im Deutschen fast genauso, ist nur anders geschrieben.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Deutsche haben ja halt mit Chitty, also T-S-C-H-I-T-T-I und Bang Bang mit Ä, weißt du?
Okay.
Also im Grunde wird es genauso ausgesprochen wie im Englischen, aber genau, damit die Deutschen wissen, in Lautschrift, wie man den Titel ausspricht.
Ja, aber ich, also ich finde, es gibt ja Filme in die Richtung, wie jetzt irgendwie Mary Poppins und Sound of Music und sowas, die hierzulande auch bekannt sind oder waren.
Ja.
Wobei hatten wir neulich schon, dass Sound of Music halt lange nicht so einen Impact hatte in Europa wie jetzt in den USA.
Mhm.
Aber also Chitty Chitty Bang Bang ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste nicht, dass es den gibt.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Vor ein paar Jahren so.
Ja, an mir vorbeigegangen ist er nicht. Aber es hätte durchaus ein Film auch meiner Kindheit sein können, weil ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht in diese Richtung ging. Weil er fängt ja an mit so einer Rennsequenz. Und ein Auto in diesem Film spielt eine zentrale Rolle.
Yeah.
Und es gibt ja ganz viele Filme, wie zum Beispiel die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Da waren es jetzt Flugzeuge.
Yeah.
Aber Red Race war ja auch so eine Verbeugung vor diesen alten 50er, 60er Jahren Musical- und Hollywood-Film, wo ständig irgend so ein Rennen im Zentrum stand.
Naja.
Weißt du, wo die sich dann gemessen haben an so ein Rennen. Oder an 80 Tagen um die Welt, das ist ja auch so ein Ding. So.
Ja.
Da geht es ja auch um Rennen. Und ich dachte, okay, das wird bestimmt wieder so ein spektakuläres Rennen geben in diesen 3 Stunden, was irgendwie in den letzten 2 Stunden dann eine Rolle spielt.
Habe ich auch gedacht, ja.
Und war dann überrascht, dass es eben nicht in diesem Bereich ging. Aber so von der Tonalität und so vom Feel könnte das durchaus so.
Ja, nur ich habe, also kennst du Leute, die den in ihrer Kindheit gesehen haben? Weil
ja.
Das ist halt wirklich bei, also in meiner Bubble so ein Film, der nicht stattgefunden hat.
Nicht persönlich in meiner Bubble, aber Yoshimitsu zum Beispiel ist einer, der den aus seiner Kindheit kennt und Hoffi komischerweise auch. Das ist einer Hoffis Kindheitsfilmen, wo er auch immer noch hintersteht, wo er sagt, so, das ist ein Film aus seiner Kindheit,
okay.
Den er im Fernsehen gesehen hat und deswegen hat er sich so als kleiner Hofmeister, hat er sich so ein bisschen in diesen Film rein verliebt.
Abgefahren. Ja, also Überraschungen gab es hier für mich ein paar. Also allen voran, dass das Ding von Ian Fleming ist.
Ja, stimmt.
Da war ich so, Alter, was? Aber egal, wir müssen ja erstmal raten.
Wir raten erstmal. Ist übrigens allgemein das James-Bond-Team, weil Albert ja,
Broccoli,
genau, der ja außerhalb von Bond-Franchise eher wenig gemacht hat oder wenig produziert, der steckt hier tatsächlich auch hinter diesem Film. Insofern ist es schon interessant, dass hier ein paar Bond, ein bisschen aus dem Bond-Team hier noch eine Rolle spielt. Aber ja, genau, wir raten erstmal.
Ja. Ich sage, du bist bei 7.
Okay. Ich sag, du bist bei einer. Das ist schwierig. Der ist echt schwierig. Der ist wirklich schwierig. Aber.
Der ist schwierig. Der ist schwierig.
Eieiei.
Der ist richtig schwierig.
Aber ich will nicht zu früh
rum.
Ich meine, der nächste ist noch viel schwieriger. Insofern. Ist das heute wieder sehr beschissen.
Ja, ich glaube, könnte dahingehend lustig werden heute.
Könnte lustig werden, ja.
Mhm.
Du bist schon mal in der Nullrunde vorbei, insofern kann ich eigentlich locker drauf lostippen. ich sag 6,5.
Mhm. Gut, keine Nullrunde für mich heute.
Nee.
Ja, habe ich auch nicht erwartet. Also,
aber lieber jetzt, als dass du bei der letzten Rezension die Nullrunde verkackst, ja. Das ärgert dich ja immer.
Das stimmt.
Ja,
ja, ja.
Insofern...
Nein, also heute...
Lieber so rum.
Ist auch wieder einer dieser Tage, wo ich denke, da ist alles drin.
Hätte mich auch gewundert. Ja, ist ja frischer Monat. Ich habe ja, weißt ja, frischer Monat.
Ach so,
bin ich ja noch motiviert am Anfang des Monats.
Ja, jetzt gewinnst ja auch ganz gerne mal die erste.
Ja, ja. Und dann geht's bergab. Aber werden wir sehen. Vielleicht ist eine der Episoden, wo ich dann beim letzten Auftragsfilm nochmal -9 hole oder so. Also,
ja.
Gibt's ja dann auch noch. Und alles
ja,
umdrehe.
Ja. Gucken
wir mal.
Alright. Also, wir haben es gesagt. Ian Fleming hat da...
Wollen wir die Samples am Ende machen? Weil wir sind ja eigentlich mit diesen...
Ach stimmt, wir hatten ja angefangen mit Samples.
Wir haben angefangen mit, wie sample-affin er ist und dann hast du mich korrigiert und dann haben wir über die Hintergründe des Films geredet und dann haben wir darüber geredet, ob das ein Kindheitsfilm von verschiedenen Leuten ist und dann haben wir die Samples nicht mehr besprochen.
Ja, dann hauen wir raus.
Dann hau ich jetzt raus. So, das erste Sample geht folgendermaßen. Achso, jetzt haben wir haben wir gar nicht weitergemacht. Schade.
Warum?
Weil da kommt,
da kommt jetzt der Beat, aber das Sample war ja schon da drin jetzt.
Ja, das ist nämlich eine Band, die sich Wombscut nennt und der Song heißt Embryo Dead.
Sympathisch.
Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber Industrial ist für mich so in der gleichen Schublade wie Free Jazz. Das kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Finde ich mega nervig, diese Industrial-Musik. Mhm. Kein großer Fan von. Und in die Richtung geht das auch. Der zweite Künstler wiederum sagt mir schon was. Marilyn Manson ist das, der ebenfalls Chitty Chitty Bang Bang gesampelt hat. In dem Song Kitty Grinder. Und der hört sich folgendermaßen an, zumindest der Sample.
If there are children here, my friend, you will die.
Ja.
Hier witzigerweise, ja, den gleichen Typ gesampelt, aber halt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Genau.
Spannend, dass ausgerechnet diese Figur da so das Ding war. Aber gut, bei den Titeln von den Songs ist das vielleicht auch naheliegend.
Ja, da ist wohl naheliegend. Ne? Wo haben wir denn die krassen Kinderhass an welchem Film? Ach, Chitty Chitty Bang Bang fällt uns noch da ein. Das ist es.
Naja.
Ja, für uns beide in Erstsichtung. Insofern könnte spannend werden.
Das ist, glaube ich, bei so einem, also jetzt auch hier wieder, ne, bei dieser Sorte Film, das macht ja oft was aus. Ob man die eben aus seiner Kindheit kennt oder ob man das jetzt zum ersten Mal sieht und so, finde ich.
Könnte mit reinspielen. Ja. Definitiv.
Also hat es bei mir auf jeden Fall. Deswegen weiß nicht, wie das bei dir war. Trotzdem bin ich irgendwie froh, den gesehen zu haben, weil das ist schon, also ist ja recht episch aufgezogen, das ganze Ding.
Ja, ja, ist es. Das ist schon groß.
Ja.
Und so ähnlich wie bei Sound of Music kannte ich tatsächlich den einen oder anderen Song, der hier
ich auch, ja.
geschmettert worden ist. Insofern schon interessant. Also irgendwo hast du die dann doch aufgeschnappt.
Ja.
Wir gucken ja auch.
Ja, so ein paar Melodien waren hier echt präsent und das ist schon interessant, wenn man den Film nicht kennt.
Wahrscheinlich auch neben den Melodien so bestimmte Momente, Szenen, Charaktere, die irgendwann in der Serie oder nochmal angesprochen worden sind oder bei Family Guy parodiert oder was auch immer. Ich meine, sowas schnappt man ja definitiv auch auf.
Mhm.
Und dann denkst du, das hast du doch schon mal irgendwo gehört. Und da haben wir hier auch schon einige Momente in diesem Film.
Ja.
Ja. Willst du mal die Story zusammenfassen?
Ja. Das ist ja schon, wie du es gesagt hast, es steigt mit so einer Rennsequenz ein. Wir sehen Autorennen in verschiedenen Ländern.
Mhm.
Das geht schon relativ lange. Und ein Auto, was da immer wieder gewinnt, das verfolgen wir. Und dann sehen wir eben auch, wie es damit weitergeht, weil es gibt dann einen Zeitsprung und dann ist das Ding eigentlich, steht das dann auf so einem Schrottplatz und zwei Kinder, die da in der Nähe leben, die spielen immer mit diesem Auto. Setzen sich da rein und tun so, als würden sie Rennen fahren und der Typ, der den Schrottplatz führt, der verkauft das Ding dann irgendwann an jemanden, der vorbeikommt, da ein bisschen feilscht und dann soll die Mühle verkauft werden. Und das finden die Kinder natürlich ganz schrecklich, weil das ist halt so ihr Freund, dieses Auto, und dann rennen sie zu ihrem Vater, der ist so ein ganz findiger Erfinder.
Oh, findiger Erfinder.
Ein findiger Erfinder, das ist mir auch gerade aufgefallen, das ist völlig redundant. Jedenfalls... Jedenfalls sagen die, ja, der muss das kaufen, damit das irgendwie in der Nähe bleibt und nicht verschrottet wird, wie nämlich der potenzielle Käufer angekündigt hat, was passieren wird mit dem Auto, dass er das halt einfach einschmelzen will und eigentlich geht es nur um das Metall, was da drin ist. Und jetzt wollen die Kinder halt das Auto retten und tun das auch und der Vater schafft das dann nämlich auf Umwegen an diese Karre ranzukommen und will die wieder flott machen. Und das macht er dann auch. Währenddessen tritt schon die weibliche Hauptfigur auch auf den Plan, weil die Kinder, die sind nämlich nicht in der Schule. Der Vater ist da, fährt da eher so das entspannte Erziehungsmodell und will halt den Kindern sehr viel Freiheit lassen. Und wenn die keinen Bock auf Schule haben mehr, dann ist das halt so. Wichtig ist ja, dass sie tolle Menschen sind und nicht, dass sie viel lernen. Aber diese rationale, konventionelle Seite, die wird dann eben jetzt in Form der weiblichen Hauptfigur erstmal eingeführt. Das ist nämlich, da sind wir wieder, ich habe es neulich davon gehabt, dass Übersetzer gerne mal strugglen mit dem Übersetzen von Eigennamen, die gleichzeitig Wortspiele sind. Und hier haben wir ein Paradebeispiel, weil...
Weil sie es falsch gemacht haben, richtig, ja.
Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben, das kannst du mir hoffentlich gleich sagen. Ich wollte erstmal... erwähnen, dass Sally Ann House hier Truly Scrumptious spielt. Also die Dame heißt wirklich Truly Scrumptious.
Mhm.
Herrlich. Jedenfalls fährt die nämlich in ihrem Auto da die Landstraße lang und dann kommen diese beiden ungezogenen Kinder und springen plötzlich irgendwie vors Auto. Dadurch fährt sie in so einen Tümpel und das ist fast schon ein Running Gag, weil das wird noch diverse Male im Film passieren. So lernt die also diese Kinder kennen und infolgedessen dann auch deren Vater Und dann will sie dem erstmal irgendwie die Leviten lesen, weil die halt sagt, was ist denn los? Die Kinder müssen in die Schule und überhaupt, was ist das hier für ein Erziehungsmodell? Er gewinnt sie dann natürlich mit seinem Charme irgendwie auf seiner Seite und ja, dann macht er diese Karre flott und dann stellt sich raus, die Karre hat irgendwie ein Eigenleben. Das ist halt so der Herbie in dem Szenario. Und dann fahren sie mit der Karre rum und plötzlich fliegt die Karre und weil die Karre auch ein sehr eigenes Motorengeräusch hat, kommen sie dann nämlich auch auf den titelgebenden Namen, weil die Karre macht halt eben dieses Chidi, 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 Chidi und plötzlich knallt es aus dem Auspuff, Bang, Bang und so ist klar, die Karre heißt Chidi, Chidi, Bang, Bang.
Mhm.
Naja, jetzt gibt es natürlich auch einen Antagonisten in dem Szenario, das ist nämlich der Diktator von so einer fiktiven Nation namens, oh fuck, wie hieß das Land?
Bulgaria.
Bulgaria, genau. Und da habe ich nämlich noch gedacht, wie krass, Alter, ein Fisch namens Wanda hat gar nicht Bulgarien erfunden. Das war Chili Chili Bang Bang. Naja, und
eine Erleuchtung nach der anderen.
Total. Und da regiert dieser Typ und hat ziemlichen Hass auf Kinder und deswegen einfach mal kurz per Gesetz erlassen, dass da Kinder verboten sind. Und deswegen leben die Kinder alle so im Untergrund, werden versteckt. Und als da jetzt eben unsere Protagonisten einlaufen und an nichts Böses denken und die Kinder mit dem Schlepptau haben, wird eben dieser Kinderfänger auf den Plan gerufen. Und sowieso haben dann alle Schiss, dass es da jetzt entsprechende Konsequenzen gibt, weil eben der Diktator, der ist ein übler Wichser und wird von Gerd Fröbe gespielt. Sowieso, habe ich noch gar nicht erzählt, unser Hauptcharakter, Characters Potts heißt der Herr, der wird von Dick Van Dyke gespielt.
Da haben wir jemanden von Mary Poppins.
Ja. Und Truly Scrumptious habe ich schon erwähnt. Und der Baron Bomburst, wie er heißt, wird von Gerd Fröbe gespielt. Das ist eben der Diktator in Bulgaria.
Mhm.
Ja, habe ich erwähnt, stimmt. Und ich überlege gerade, wen braucht man noch? Ich fand ja Benny Hill auch als Toymaker ein bisschen weird. Also es sind halt immer wieder so Sachen aufgetaucht, wo ich dachte, Alter, okay.
Alter, aber wie gut ist denn bitte, dass Benny Hill hier mitspielt, Alter? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber Benny Hill ist für mich einer der Kings of Comedy, Alter. Ich liebe Benny. Ich war der größte Fan von Benny Hill in meiner Kindheit und Jugend. Ich finde ihn immer noch mega lustig. Ich habe mir alle seine Boxen geholt, was man irgendwie kriegen kann auf DVD.
Okay.
Und
ich nur sehr vereinzelt lustig.
Der hat ja nicht, also allgemein jetzt, oder was?
Ja.
Wow. Okay.
Ja.
Also, mich totgelacht bei Benny Hill. Also,
okay.
Das war voll mein Humor.
Mhm.
Habe ich geliebt. Und dass der hier in so einem kommerziellen Film auftaucht, finde ich natürlich grandios.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den jemals außerhalb seiner Sketch-Sachen mitbekommen habe.
Hat nicht allzu viel gemacht, auf jeden Fall, so filmisch gesehen, sondern hauptsächlich war natürlich durch seine Show bekannt und durch die Sketch-Sachen, aber durch die Benny Hill Show himself, aber jetzt in Filmen war er eher selten unterwegs, deswegen habe ich das hier schon sehr genossen.
Okay. Ja, und jetzt wird eben Jagd auf diese Kinder gemacht und die werden dann noch eingefangen und dann geht es natürlich darum, die Kinder zu befreien und eventuell im Zuge dessen mit Bulgaria noch ein bisschen aufzuräumen. Und das Ganze geht 2 Stunden 24. Das ist damit halt schon ordentlich lang, aber eben wie zu erwarten oder wie wir vorhin schon angedeutet haben, halt bespickt mit wahnsinnig vielen Songs und entsprechenden Choreografien, die mitunter schon auch recht groß aufgezogen sind. Und deswegen haben wir natürlich hier Dick Van Dyke und Sally Ann House, die sich hier durch den Film singen. Und dann gibt es natürlich auch zum Titel den dazugehörigen Song.
Ja.
Und das ist schon auch ein harter Ohrwurm, Alter.
Ja, ja, ist er.
Oder?
Aber nicht der einzige, wie ich finde.
Chitty Bang Bang, Chitty Chitty Bang Bang. Boah. Ja, nee, eben gibt es einige.
Tatsächlich gibt es hier sehr eingängige Melodien und Songs und auch die Tanzchoreos mochte ich sehr. Also,
da sind wir halt wieder beim Joker, finde ich. Ich finde, wenn du ein Musical machst, dann brauchst du eben auch solche Nummern,
ja,
wo irgendwie was hängen bleibt.
Ja, ja, stimmt schon. Aber es gibt halt auch Musicals, wo nicht viel Songs hängen bleiben, aber die du trotzdem halt irgendwie gut fandest. So. Es gibt halt auch diese Beispiele. Und dann gibt es halt die Musicals, wo du halt wirklich sagst, so, Alter, voll gut. Wo du halt mitwippst und mitsingst die ganze Zeit. Also haben beide sicher ihre Daseinsberechtigung.
Ja.
Aber ich habe auch schon Musicals gesehen, wo der Song hier rein und raus ging und dann fand ich den Film auch scheiße.
Mhm.
Also. Und
wie ging es dir hier?
Hier war es genau das Gegenteil. Also,
fandest du super?
Ich fand's super. Also wenn ich den Film gesehen hätte und ich wäre noch der kleine Guest gewesen, wäre das so einer der Filme aus meiner Kindheit. Das wäre genau einer aus der Riege. Und Dick Van Dyke ist für mich so ein Ass, was so dieses alte Hollywood angeht, so dieses Tanzen, Performen, Singen, so dieses ganze Paket und ein bisschen Schauspielern und so. Der hat ja in dem neuen Mary Poppins Teil, der vor 10 Jahren rauskommt, ist der mit über 90 hat er noch eine Tanznummer gemacht, eine Gesangsnummer am Schreibtisch.
Den habe ich ja noch nicht gesehen.
Den hast du noch nicht gesehen. Und da war ich schon beeindruckt, wo ich gesagt habe, Alter, der Typ ist über 90, macht immer noch. Der feiert nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag, Alter.
Wow.
Und man merkt einfach, der ist halt ein Entertainer von der Pike auf. Und Gerd Fröber als, hallo, ein waschechter Bond-Bösewicht, so weißt du, als Antagonist hier in diesem Wizard of Oz-Szenario, in diesem riesen Fass, was da aufgemacht wird. Dieser schrullige Vater von Characters, weißt du, der Großvater der Kinder, der halt immer irgendwie auf Safari ist und dann irgendwie in seiner komischen Butze da verschwindet. Diese Ballonfahrt und so, das ist alles, also passiert sehr viel. Ich finde, es ist ein echt spektakuläres, buntes Hollywood-Musical, was mir sehr gut gefallen hat.
Mhm.
Auch diese, weißt du, Lord Scrumptious ist ja der Vater von Truly Scrumptious und das ist auch so der Industrielle in dem Ort. Und zudem geht dann Characters Potts, um eine seiner Erfindungen vorzustellen, nämlich so eine Bonbonpfeife, auf die man halt irgendwie trällern kann, die dann irgendwie so die Hunde anlockt.
Mhm.
Und das heißt, da gibt es auch nochmal eine Connection zwischen dem Vater und der Tochter, die sich ja dann auf jeden Fall wiedersehen, so Characters und Truly dann wieder begegnen. Und er sagt, was, du bist die Tochter von dem Lord und so. Und da hat man auch nochmal irgendwie so eine Storyline über den Strang und so. Insofern finde ich das spektakulär hier.
Spektakulär fand das.
Ja, ja, also kurzweilig, ich mochte den sehr. Also.
Oh, kurzweilig, nee, da würde ich schon echt widersprechen.
Passiert halt ständig was. Ich mochte auch die Songs, die gebracht werden und deswegen komme ich hier eigentlich gut durch. So. Wie ging es dir denn?
Ja, also ich mochte nicht jeden Song und ich fand das auch nicht kurzweilig, weil ich finde schon auch gerade, wenn dann so ein Song angestimmt wird und du merkst schon so, oh fuck, okay, der wird's nicht, dann zieht sich das halt, ne?
Okay.
Klar, weil die Nummern sind ja jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht so, als wäre so ein Song in 2 Minuten abgefrühstückt, sondern es zieht sich ja mitunter.
Ja gut, klar, die Ballade von ihr und so hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
Und gerade eben, darauf wollte ich nämlich hinaus, wenn sie so im Fokus steht der Songs, nee, Alter, das ist mir zu schnulzig, das zieht sich dadurch Mörder und ich hatte schon auch immer wieder Momente, wo ich dachte so, okay, so der kleine Junge in mir, der hat das halt gefeiert, dieses Auto, weil das ist eben deswegen auch dieser Herbie-Vibe. Ne? Wenn ich das damals gesehen hätte, wäre das wahrscheinlich sowas wie Herbie gewesen.
Ja, voll.
Dass ich das total aufregend gefunden hätte und sowieso die Karre ist ja halt ein eigener Charakter. Ja,
wobei Herbie schon, also schon noch eine andere Liga, Alter. Herbie vermöbelt. Ganoven, Alter.
Ja, okay. Ich meine,
Herbie kann auch fliegen und schwimmen und so.
Die nochmal kindergerechte Variante von Herbie.
Kommt Herbie richtig auf.
Dadurch war es mir dann eben jetzt, gerade für so eine Erstsichtung, war mir das dann schon an vielen Stellen zu kindlich. Weißt du, so diese kleinen blonden Kinder, die immer, die so erwartbar sind in der Art, wie sie agieren. Und das ist halt alles schon sehr klassisch, eben diese Zeit Hollywood. Mhm. Und,
Aber es sind halt deine Kinder-Identifikationsfiguren in diesem Moment, so wenn du als kleine Junge so diesen Film siehst. Du hast halt ein Junge und Mädchen, so wie Tommy und Annika, bestes Beispiel, bei Pippi Langstrumpf.
Mhm.
Weißt du, weil so wild wie Pippi Langstrumpf und so Anarcho ist halt kein Kind.
Ja.
Und Tommy und Annika, mit denen sie sich dann anfreunden, die so die Best Friends wären, das sind so die beiden Kiddies, mit denen sich dann so der Normale vergleicht.
Konzept ist mir schon voll klar und ich will es auch nicht verurteilen. Ich sag halt nur so aus heutiger Sicht.
Findest du ein bisschen überholt.
Ja, und es ist auch nichts, wo ich halt so Mörder anknüpfen kann, ne? Weil ja, eben, wie gesagt, so der Kindteil in mir, der hat hier so ein paar Sachen gefeiert, aber selbst für den Teil war es schon zu lang in der Summe.
Okay. Hast du Kinder? Würde mich jetzt bestimmt ein Schweizer Schauspieler fragen.
Mm, genau.
Kann das sein?
Bist du hier der heimliche Baron, wie hieß er? Bomburst.
Baron Bomburst, Gerd Fröbe, ja. Also ist natürlich auch maßlos überzeichnet so als Bösewicht, aber großartig, also... Fröbe ist immer gut, wie ich finde. Der war auch der Regenschirmmörder von Pierre Richard, war ja auch der Bösewicht und so. Der ist halt Antagonist, funktioniert ja immer für mich. Selbst wenn er richtig auftritt.
Voll.
Ja,
nein,
aber ich störe mich
jetzt hier auch nicht groß am Overacting und so, weil eben, das ist halt diese Sorte Films, das ist ja eben, wie du schon gesagt hast, auch eine Art Märchen.
Mhm.
Und das ist alles fein. Ich weiß halt nur, dass ich da als Kind auf jeden Fall sehr viel eher einen Zugang gefunden hätte und so konnte ich mir das halt so ein bisschen von draußen alles angucken und fand's nett und so.
Mhm.
Und eben auch fand es beeindruckend, wie episch das stellenweise aufgezogen ist, aber war da jetzt nie emotional involviert.
Ja, emotional involviert ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Als Kind wäre das wahrscheinlich eine 10 gewesen für mich, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Also da ist dann natürlich auch nicht jetzt im Erwachsenenalter bei der Erstsichtung. Aber
ja, ich glaube, ich hätte sie als Kind auch schon nervig gefunden.
Okay.
Ihre Figur.
Ja, so typisches Disney-Beiwerk halt so.
Ja, also eben so fühlt sich's halt auch an. Ne? Es ist alles so sehr clean und sie ist sowieso die Makellose und steht halt für alles, was gut und recht ist und so. Und ja, mir ist das halt alles eine ganze Ecke zu clean hier.
Ja, aber schon einfallsreich so, weißt du, so mit dem...
Das auf jeden Fall, ja.
Wo dann der Baron auch irgendwie diese Show vorgeführt kriegt, weißt du, und die sich dann verkleiden und so in bestimmten Momenten, das ist schon, ist ja, schon nice, also.
Voll, das Ding ist super, die, wie der Toymaker mit denen als Puppen ankommt und so, ist super geil gemacht, auf jeden Fall. Und es sieht auch manches davon echt noch richtig cool aus. Und ich fand das Sounddesign ja beeindruckend. Also gut, ich habe jetzt ja diese Remastered-Fassung gesehen und fand das schon krass. Also gerade auch am Anfang diese Rennsequenzen und so, haben die geil abgemischt, Alter.
Was jetzt nicht so geil ist, sind die Special-Effekte mittlerweile.
Nee, also ja, eben.
Man halt merkt schon so ein bisschen, dass das Auto nicht wirklich fliegt.
Diese Rückkehr.
Wenn, wenn man genau hinguckt, dann könnte man darauf kommen, dass das Auto nicht fliegt in diesem Moment. Und nicht schwimmt. Das hat man bei Dudu zum Beispiel nicht gesehen. Dudu schwamm da wirklich im Ozean rum. Also um da nochmal eine Lanze zu brechen. Nehmt euch mal ein Beispiel.
Naja, also die waren schon auch wirklich im Wasser hier mit dem...
Zum Teil, ja.
Ja.
Aber es gibt ja, ich weiß ja nicht, wenn du so Malbücher ausmalst, so, dann manche sind ja besonders gut an den Rändern und manche nicht so.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein kleiner Hinweis, ob wir gerade wirklich im Wasser sind.
Ja, das, diese Rückprojektion, das sieht man natürlich, klar.
Ja, das war, das haben sie ja nicht mal Mühe gegeben, damit das überhaupt irgendwie echt aussieht. Aber tut dem Spaß trotzdem keinen Abbruch, wie ich finde.
Okay. Ja, das Ganze war Oscar nominiert für den titelgebenden Song. Mehr gab's nicht. Und hast du noch was? Ich fand's ja auch ein bisschen strange, dass zumindest laut IMDb das Einspiel gar nicht so doll war. Also wie kann das denn sein, dass das Ding kein Hit war?
Nee, war nicht wirklich erfolgreich. Habe ich auch gelesen, dass der so bei der Fernsehausstrahlung und so, dass der dann so eine gewisse Fanbase...
Naja, und fast schon Kultstatus irgendwann.
So Kultstatus gekriegt hat, aber der war jetzt keiner von diesen großen Hits, die halt mega erfolgreich waren. Einen interessanten Funfact habe ich noch, den fand ich schon ganz cool. Das Originalauto, also es gab ja so mehrere Modelle während der Dreharbeiten, aber das Originalauto ursprünglich, was da in der Scheune lag und am Anfang, womit die Kinder gespielt haben, das ist im Besitz von Peter Jackson.
Okay.
Und Peter Jackson und auch Guillermo del Toro sind ja auch so zwei Regiepersönlichkeiten, die sich gern so irgendwelche Sachen, Requisiten so aus irgendwelchen alten Filmen, wo die halt Fans waren, aus irgendwelchen Horrorfilmen, sich dann irgendwie Requisiten gesaved haben und gesichert haben. Und Peter Jackson hat sich hier tatsächlich das Auto gekauft und zu Hause in seine private Sammlung gestellt.
Ja.
Schon auch ganz interessant. Ich glaube, für 800.000 ging das über die Ladentheke.
Krass.
Habe ich gelesen.
Ja, da muss man Fan sein.
Man muss mal Fan sein und muss natürlich ein bisschen Asche übrig haben.
Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Ken Hughes hier Regisseur war. Und von dem möchte ich ja noch, der hat zumindest ein Segment in Casino Royale gemacht, ne? Ansonsten, also in dem alten, ansonsten hat er nicht viel gemacht, was ich sehen möchte. Wie geht's dir da?
Weiß ich nicht. Muss ich mal kurz in der Filmografie gucken. Ich habe auch gesehen, dass er diesen Casino Royale gemacht hat, den ich immer noch nicht gesehen habe.
Ah, du auch nicht, okay.
Nee, das ist auch eine Lücke. Ansonsten weiß ich nicht, was hat er so gemacht? Terrorize, der Frauenköpfer. Klingt erstmal wie etwas, was ich mir angucken würde. Von 1981. Perfekt. Mit dem Titel. Der Mann mit der grünen Nelke klingt wie Edgar Wallace. Also Terror ist hier mit 5,6. Lächelt mich an.
Okay.
Rachel Ward. Naja, gut, okay. Ansonsten, nee. Ist jetzt wahrscheinlich auch keiner der ganz Großen, wo das, wenn man sagt, so hier, Ken Hughes, was hat er gemacht? Und alle wissen sofort, Chidi Chidi Bang Bang. Nee, wieder viel Fernsehen und so danach. Ja. Arrivederci Baby, kenne ich nicht.
Ja, ich finde, wir müssen aber noch erwähnen, dass Roald Dahl hier einer der Autoren war, weil wir von dem ja auch schon den ein oder anderen Stoff hatten.
Ja. Fantasy-Autoren wie Timo Weltenschreiner wissen natürlich, wer Roald Dahl ist. Und ist
ja, auch Witches würde mir spontan einfallen, den wir von ihm hatten. Ja, und ansonsten, hast du noch irgendwas?
Ja, ansonsten habe ich nichts. 144 Minuten.
Das also ist es halt.
Man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, wie Lee angemerkt hat. Also ist jetzt keins von diesen 90 Minütern, sondern schon eher einer in der Regel. Vielleicht hat mich auch die Laufzeit natürlich an die Filme, an die erwähnten Filme, Tolkien und Männer in ihren fliegenden Kisten und in 80 Tagen ja, um die stimmt, Welt.
Die waren auch alle so lang.
Die waren alle so lang, die waren auch alle 2,5, 3 Stunden.
Ja.
Auch eine Intermission schön drin auf der Scheibe, fand ich auch immer, fand ich auch wie sehr passend, dass du dann irgendwie
Exit-Music.
Exit-Music gab es auch, ja. Kannst du schön Popcorn holen und kannst du dann mit deiner Begleitung noch sich über den Film unterhalten beim Rausgehen. Ja, das ist Chili Chili Bang Bang. Mehr habe ich nicht, außer die Punkte.
Ja, hau raus.
IMDb 6,9, Metascore 64 und Letterboxd 3,4. Und ich bin hier bei einer 8,5.
Oh, wow. 8,5. Ja, bei mir geht es definitiv in die andere Richtung. Ich bin bei 5.
Eine 5 von dem herzlosen Lee. Na, eine gepflegte Diskrepanz von 3,5 Punkten haben wir hier.
Krass.
Legen wir hier an den Tag.
8,5. Alter, Alter.
Mochte ich sehr. Ja.
Ja, so langsam erkenne ich ein Konzept. 6 Punkte für die Glücksbärchis und jetzt 8,5 für Chitty Chitty Bang Bang.
Ich bin halt eine Frohnatur, ja. So gute Laune Kino und so Punkte bei mir. Was soll ich dir sagen?
Nee, ich glaube, es ist einfach wirklich, du bist halt einfach ein Vierjähriger.
Ich bin hängen geblieben. Spätestens als ich Pipi zum männlichen Penis gesagt habe.
Ja.
Spätestens da müsste diese Theorie eigentlich gefestigt sein, oder?
Oh boy.
Okay.
Ja, gut. 8,5 für Chili Chili Bang Bang.
Ja.
Nee, dann doch lieber Onyx und Wu-Tang, Alter. Also ich meine, wie gesagt, fand das ja ganz nett, aber schon lang.
Er fand's ganz nett.
Ja. So, und jetzt komme ich mit einem eigenen Projekt.
Mhm.
Und das passt eigentlich ganz gut. Das ist nämlich schon los. Und Mr. Yoshimitsu steht hier drauf. Februar 2023 hat er ihn reingeschmissen.
Ja, fast schon Übergang hingelegt, ja.
Den habe ich in der Zehnerziehung gezogen und er heißt The Time Machine.
Oha.
Die Zeitmaschine.
Jetzt hat Lee die einmalige Gelegenheit, zwei Filme aus der Kindheit von Yoshimitsu in einer Episode zu zerlegen, Mensch. Dafür seid ihr doch Hörer und Supporter, oder?
Beware, Alter. Das habe ich natürlich extra so getimt, sogar. Alter.
Ba-bam! Wow, okay.
Ja. Double Tap sozusagen. Auf jeden Fall sicherstellen, dass da nicht noch mehr so ein Rotz kommt.
Alter. So wie zu Weihnachtszeit, so, ja, wo alle nett zueinander sind, so, ja. Wo man Liebe verteilte. Am Arsch.
Einmal Grinch-Rundumschlag.
Am Arsch.
Naja, abwarten.
Okay.
Weil das ist ja jetzt hier im Gegenzug zu Chitty Chitty Bang Bang, ist das ja Sci-Fi.
Stimmt.
Und das punktet bei mir generell, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr.
Und ey, Zeitreisen. Du bist ja Zeitreisen-Fan, ja.
Eben. Und deswegen, der Film war, glaube ich, tatsächlich auf meiner Watchlist. Insofern hat mir das alles sehr in die Karten gespielt. Den wollte ich nämlich eh sehen. Kennst du den? Hast du den mal gesehen?
Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich weiß, dass ich mal ein Remake gesehen habe, Anfang 2000er, so ja. mit diesem Jones, wie hieß der?
Oder ja, das
Jones?
War mit Guy Pearce, oder nicht?
Genau, das Ding mit Guy Pearce, ja. Genau. Den kenne ich. Und da habe ich schon überlegt, ob ich das Original kenne. Und irgendwie kam mir das alles sehr bekannt vor. Ich bilde mir ein, dass ich den in meiner Kindheit irgendwann mal gesehen habe, aber sicher bin ich mir nicht.
Nee, ich kannte weder den noch das Remake. Aber spannend, dass du den erwähnst, weil ja, der kam eben 2002 und dann habe ich gelesen, dass bisher in jeder Adaption, die es davon gab, weil das sind glaube ich 4 insgesamt, es gibt ja auch noch so ein Radio-Special, wo die das gemacht haben und dann glaube ich noch eine Fernsehadaption oder so und jedes Mal wurde die Hauptfigur von einem Australier gespielt.
Ach.
So, nämlich auch hier. Rod Taylor heißt der Herr.
Schon mal gehört.
Der die Hauptfigur spielt und die Hauptfigur, und das ist eigentlich fast schon so ein bisschen autobiografisch hier, weil die Hauptfigur heißt H. George Wells. Und wie wir wissen, stammt von dem auch dieser Stoff. Also diese Figur gibt es in echt, ist Autor und hat sehr viel fürs Sci-Fi-Genre beigesteuert. Der hat nämlich auch The War of the Worlds bekanntermaßen gemacht. Und George Pal, der Herr, der hier Regie geführt hat, der ist gebürtiger Ungar oder damals noch Ungarn Österreich und ist dann irgendwann in Hollywood gelandet und hat es jetzt insgesamt auf 76 Credits gebracht und war 7-fach Oscar nominiert, weil der sehr viele Kurzfilme gemacht hat, nämlich Cartoons. So Woody Woodpecker und solche Geschichten und deswegen baut der auch in all seinen Filmen baut der Woody Woodpecker ein.
Okay.
Also so ein bisschen wie irgendwie DreamWorks oder Disney, hat er hier, egal welchen Film, baut er irgendwo seinen Woody Woodpecker ein. Ja. Und einen anderen Langfilm, den man von ihm kennen könnte, Seven Faces of Dr. Lau. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Aber der hat schon so ein paar größere Sachen gemacht und war vor allem neben seiner Regietätigkeit halt auch Produzent von sehr vielen Sachen. Und dabei nämlich auch Produzent von der ersten Adaption von The War of the Worlds. Und davon war H.G. Wells so beeindruckt, dass er ihm gesagt hat, hier, such dir aus meinen Stoffen was aus, kannst du machen.
Okay.
Und dann hat er sich The Time Machine ausgesucht und dann eben 1960 diesen Film rausgebracht. Deswegen ist als Autor auch natürlich H.G. Wells gelistet, weil der hier die Vorlage geliefert hat und zum Drehbuch umfunktioniert hat, das David Duncan. Von dem wiederum hatten wir schon Fantastic Voyage auch mal im Lostopf. Mhm. Oder, nee, war ein Auftragsfilm, ne?
Ja, es war ein Auftragsfilm, glaube ich.
Und das geht ja in eine ähnliche Richtung, also was jetzt das Sci-Fi-Ding angeht. So. Den DOP möchte ich hier auch noch erwähnen, das war nämlich Paul Vogel, der für Hitchcock schon eine ganze Menge gemacht hat. Von dem stammt nämlich auch North by Northwest und Vertigo.
Wow.
Und ich finde gerade Vertigo ist für seine Kameraarbeit wirklich legendär, weil der nach dem Film benannte Shot, der Vertigo-Shot, also ich meine, wenn du der DOP warst, Alter, der einfach einen Shot kreiert hat, der nach deinem Shot benannt ist, so, Alter, what?
Besser geht's nicht.
Finde ich schon auch krass. Ja, deswegen wollte ich den hier erwähnen. Also, aus dem Jahr 1960.
Grüße an Hemingway. Kleiner Barkeeper-Witz.
Was?
Kleiner Barkeeper-Witz. Ich dachte, du weißt zu schätzen.
Warum? Was? Ich habe das nicht verstanden gerade.
Na, wenn du der Typ bist, nachdem ein Shot benannt worden ist.
Ach so.
Dann hast du es geschafft.
Stimmt. Sehr gut. Hemingway.
Mhm. Nicht so unsmart, oder?
Naja, clever. Schon. Und auch dann richtig gut, wenn man es erklären muss. Aber ja, der war wahrscheinlich einfach auch zu hoch für mich jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ja. Dafür kann, für mein Gegenüber kann ich ja jetzt nichts.
Ja, also, nee, ich war ja schon weiter. Ich wollte ja jetzt erzählen, was hier geht.
Ich wollte dich ja auch nicht unterbrechen, aber ich wollte diesen, einen meiner besseren Witze auf jeden Fall noch versuchen,
hier unterzubringen. Den können wir auf jeden Fall rausstellen, das stimmt.
Korrekt.
Rod Taylor spielt hier die Hauptfigur. Sagt dir der Herr was?
Auf jeden Fall sagt er mir was, aber ich kann ihn jetzt nicht zuordnen, wo ich den schon mal gesehen habe. Ich kenne den Namen.
Bei Die Vögel hat er mitgespielt und der war vor allem in Inglourious Basterds war das Churchill.
Ach.
Super kleine Rolle, aber Winston Churchill hat er gespielt.
Ja, okay.
Ja.
Der hat, glaube ich, ich habe den auch schon mal in irgendwelchen Kriegsfilmen in der Hollywood-Geschichte schon mal gesehen und deswegen hat Tarantino den wahrscheinlich auch rausgeholt.
Ja, der hat nie so die richtig großen Sachen. Also ich glaube, das ist hier schon wahrscheinlich mit Abstand sein größter Credit, weil er halt hier so zentrale Hauptrolle spielt. Ja, aber sein Name ist jedenfalls Rod Taylor. Und wir sind hier am 5. Januar 1900 und sehen eine Dinnerparty, die ursprünglich mal so eine Art Silvesterparty war und George, von seinen Freunden genannt, also hier H.G. Wells, der kommt jetzt wirklich zu spät zu seiner eigenen Dinnerparty und erzählt dann den Gästen warum und er sieht auch total fertig aus und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind eben ein paar Tage davor, wo wir dann erfahren, wie es dahin kam. Und zwar hat er da seine intelligenten Freunde zusammengetrommelt, weil er denen was präsentieren wollte. Er hat nämlich eine Erfindung gemacht, schlicht und ergreifend eine Zeitmaschine gebaut.
Mhm.
Und dann will er den Freunden erklären, wie das abläuft. Und dann sprechen die eben über drei Dimensionen und dass du dich halt in diesen drei Dimensionen vor und zurück bewegen kannst, seitlich oder hoch und runter. Und dass die vierte Dimension eben die der Zeit ist, in der du dich aber nicht frei bewegen kannst, sondern wir befinden uns im Jetzt und fünf Minuten später befinden wir uns immer noch im Jetzt und wir können da nicht einfach zurück oder vor oder seitlich, hoch, runter, sonst was, sondern die Zeit läuft halt so. Das ist die Dimension, in der du dich bis jetzt nicht bewegen konntest und das Problem hat er ausgehebelt, weil er hat eine Zeitmaschine erfunden in Form eines Schlittens mit vorne so einem Display und einem Hebel, wo du halt vor und zurück gehst und dann stellt sich da auf diesem Drehdisplay stellt sich dann eine Zeit ein und da reist du dann hin.
Das ist schon super präsent, auf jeden Fall auch vor Augen. Das hat man schon mal irgendwo gesehen.
Ja, die Maschine selbst wurde bei Big Bang Theory kam ja auch mal zum Einsatz und das ist aber auch schon auch so ein Ding, ja, das wurde gerne mal zitiert in anderen Filmen, logisch. Und also die Idee des Autors war es tatsächlich auch eben das damit verbundene Slide, also dass du halt in der Zeit hin und her slidest, ne? Deswegen irgendwie ein Schlitten. Aber ja, er setzt sich dann, er hat dann auch noch so ein Modell von einem Schlitten, also hat diese Zeitmaschine auch nochmal in klein gebaut, um seinen Homies da zu demonstrieren, dass das Ding in der Zeit reisen kann. Weil er es dann einfach mal anmacht und dann verschwindet das halt vor den Augen aller Beteiligten und alle sind so, Alter, was? Zauberei, was geht ab?
Sorcery.
Ja, ja, total. Erstaunt alle, ja. Und dann sagt er ihnen, dass er jetzt eben in der Zeit rumreisen wird. Und die glauben natürlich nicht dran und werden dann auch hier eines Besseren belehrt. Und was George jetzt aber nicht bedacht hat, ist, dass in dem Moment, wo er sich in der Zeit bewegt, sich die geografische Position des Schlittens nicht verändert, aber die Umgebung verändert sich halt unter Umständen.
Mhm.
Weißt du, so, dass wenn er da in seinem Haus startet oder da so im Hof von seinem Haus mit seinem Schlitten das Ding startet, dann weiß er ja nicht, wenn er jetzt in der Zeit vor oder zurück geht, dass dann dieses Haus auch noch da steht. Und
was da ist, ja.
Eben. Ja, und so geht er dann eben erstmal so, probiert er so ein bisschen rum, geht dann erstmal zurück und stößt da auf so ein paar Dinge, wo er total erstaunt dann rumläuft und sich das alles reinzieht, super fasziniert ist. Und dann gibt es aber eine Bedrohung und dann muss er fliehen und dann schafft das gerade noch so und geht dann ganz weit vor in die Zeit. Und ist dann im Jahr, warte mal, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, 802.701.
Ah ja.
Ja. Also eine Ecke voraus. Und das Szenario, was er dort vorfindet, ist sehr anders als im Jahr 1900, die Zeit, die er so kennt. Also
futuristisch
auf jeden Fall. Naja, am Anfang, das Ding ist, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es dauert eine Weile, bis er da hinkommt, weil am Anfang geht er halt dann nur so ein paar Jahre vor und sieht dann da auch einen der Freunde von sich, beziehungsweise seinen Vater und dann seinen Sohn und so, ne? Also so wie er vor und zurück geht. Deswegen spielen ein paar von den Freunden, die wir am Anfang sehen, dann auch noch weiter eine Rolle. Aber irgendwann gibt es halt diesen großen Sprung in das Jahr 802.701. Und dann spielt ein Großteil der Handlung dort. Weil dort trifft er dann auf Menschen, die gar keine Empathie mehr aufbringen. Weil erstmal sieht das alles sehr paradiesisch aus. Überall hängen krasse Früchte und die Leute scheinen alle total happy zu sein. Aber dann sieht er, wie so eine junge Frau im Fluss in die Strömung gerät und dann droht zu ersaufen. Und da sind voll viele Leute, die rumstehen und sich das reinziehen. Genüsslich.
Go ahead, don't mind me.
Ja, ohne Schein. Sich genüsslich da ihre Früchte reinziehen und der beim Ersaufen zugucken. Und er halt so, ey, was ist los mit euch? So, habt ihr sie noch alle? Warum hilft denn niemand? Und so. Also springt unser Held natürlich in die Fluten und rettet die kleine Wina, wie sie heißt. Das ist fortan unsere weibliche Protagonistin, gespielt von Yvette Mimieux, die zum Drehzeitpunkt gerade noch minderjährig war. Die ist dann im Verlauf des Drehs 18 geworden.
Mhm.
Und ist aber hier natürlich der Love Interest unseres Protagonisten.
Ah ja.
Ja. Und die ist schon auch im Verlauf des Drehs besser geworden, was man auch so ein bisschen sieht an manchen Stellen, weil halt hier wirklich nicht alles konsequent so ist wie der Rest. Und deswegen sind sie dann wohl auch hingegangen und haben dann im späteren Verlauf Sachen vom Anfang nochmal gedreht. So, weil die halt echt besser wurde. War halt noch sehr jung, ja. Und Wina erklärt ihm jetzt so ein bisschen die Zeit, in der er sich befindet. Die Menschheit ist insoweit eigentlich, hat sich rückständig entwickelt, weil die jetzt keine Schrift mehr haben. Und sowieso werden die Eloi, wie sie heißen, von sogenannten Morlocks bedroht.
Mhm.
So, die Eloi haben also, die leben in diesen vermeintlich paradiesischen Zuständen, werden aber kontrolliert von den Morlocks. Und die Morlocks, die sind halt die Wichser in dem Szenario. Die Morlocks. Die Eloi sehen noch sehr menschenähnlich aus und die Morlocks sind aber blau angemalte Wrestler mit so 5-Cent-Perücken. Und die jetzt halt hier diese Bedrohung darstellen.
Sah das für dich bedrohlich aus?
Das war ein bisschen lustig.
Ein bisschen lustig.
Ja, ja. Vor allem, weil du dann jetzt hier halt auch so Kampfchoreografien hast, wo die Leute förmlich drauf warten, dass der Protagonist dann endlich diesen Move macht, der verabredet war und so. Also das ist dann schon, da kommen wir dann jetzt natürlich in einen Bereich, wo es stellenweise so ein bisschen cheesy wird.
Mhm.
Ja. Trotzdem hast du durch dieses Zeitreise-Ding, also ja, wir halten uns dann halt leider sehr lange in diesem Jahr auf, aber trotzdem bis dahin hast du halt schon auch sehr viele Effekte gehabt, die schon stellenweise wirklich cool gemacht sind, weil du dann so Zeitraffer-Geschichten hast, ne? In dem Moment, wo er einmal diesen, vor allem diesen großen Zeitsprung macht, sehen wir halt auch die Umgebung um ihn rum und das ist ziemlich cool gemacht, weil die altert dann, während er da in seinem Schlitten sitzt, altert halt die Umgebung um ihn rum.
Nicht schlecht, okay.
So. Und das war natürlich sehr aufwendig.
Hm.
Genau, wie so ein Zeitraffer und haben sie dann so Stop-Motion-mäßig gemacht. Aber es ist halt total cool, weil du dann eben auch die Bäume siehst, wie die halt langsam verwesen und dann da was Neues wächst und so. Und da hast du eben so ein bisschen Stop-Motion im Einsatz. Und deswegen finde ich es auch nicht verwunderlich, weil George Pell, der Regisseur, der war auch einer der Mentoren von Harryhausen.
Oh, okay, das erklärt es ja.
Ja.
Aber Oscar-nominiert war er nicht wegen Effekte, ja, der Film.
Doch, doch.
Ach so,
der hat auch gewonnen.
Ach, der hat auch gewonnen.
Da war ich okay. Noch nicht, ja. Aber der hat einen Oscar für Special Effects gewonnen.
Ja, siehst du, das war meine nächste Frage gewesen.
Okay. Ja, und das ist also auch wirklich erstaunlich, weil vieles davon funktioniert halt, also wenn du mit Stop Motion was anfangen kannst, funktioniert da auch, finde ich, vieles noch wirklich gut von diesen Effekten. Jetzt ist halt eben die Welt, die die erzählen und das, was sich darin abspielt, ist dann eben schon sehr 1960, weil jetzt hier George natürlich der strahlende Held ist, der jetzt ganz als großer Mansplainer den Volk in der Zukunft erklären muss, was sie alles falsch machen.
Mhm.
Und dann da natürlich als großer Held auftritt und im Alleingang die Morlocks verprügelt, während die Eloi für sich überhaupt noch nicht die Notwendigkeit gesehen haben, hier eine große Revolution anzuzetteln, kommt dann eben der mansplainende George und erklärt das mal, wie es richtig abzulaufen hat.
Der also, Mansplainer aus der Vergangenheit.
Ja, ja, das ist halt schon, also mit dem Teil musst du dich halt abfinden, dass er jetzt eben hier diese utopische Gesellschaft irgendwie auf links krempeln will. Das ist fein, ne? Aber sie ist dann natürlich, schmachtet dann halt auch immer so an seine Schulter lehnend. Und davor gab es aber gar kein Problem, ne? Bevor er nicht aufgetaucht ist. So, deswegen, die waren eigentlich ganz cool mit ihrem Arrangement.
Mhm.
Aber jetzt muss halt der George vorbeikommen und denen erklären, dass sie alle unterjocht werden. Aber ja, das ist klar, dass sie eben in der Zeit so eine Handlung erzählen. Das ist auch fein. Hier ging es für mich natürlich also viel eher um die Effekte und wie haben sie das gemacht und wie sieht das noch aus und so. Und das ist wirklich noch cool. Deswegen so, ja, über die Handlung und deren Verlauf kann man schon gut hinwegsehen. Ich glaube, das ist nicht alles gut gealtert. Aber so die Welt, die die hier aufmachen, und es geht natürlich, also wir sehen ja schon zu Beginn, dass er den Weg zurückfinden wird, ne, weil er ja dann später völlig zerzaust dann da bei seiner Dinnerparty ist und den Leuten erklären kann, was passiert ist.
Mhm.
So, deswegen, also das ist eigentlich auch ganz cool, das ist vielleicht auch ein recht frühes Beispiel für so einen Einsatz von diesem Stilmittel, weil das haben wir ja in der späteren Geschichte super oft gehabt, ne, dass du steigen quasi mit einer Sequenz vorm Ende ein, also oder kurz vorm Ende und springen dann zurück und erfahren, wie wir da gelandet sind.
Ja.
Ja, und das ist gerade für, also der hatte ein Budget von unter 1 Million, ne? Der hat 750.000 gekostet. Und natürlich dreht sich hier effektmäßig alles um diese Zeitreisen. Und ansonsten geht es halt darum, wie sie eben diese utopische Welt dann erzählen in der fernen Zukunft. Aber gerade, ich finde es schon, also eigentlich ist das erste Drittel noch so mit das Coolste, weil du da halt mit eintauchst in eben überhaupt diese Möglichkeit der Zeitreise und mit ihm das auch so ein bisschen entdeckst, weil am Anfang geht er halt eben nur so paar Monate oder Jahre in irgendeine Richtung und erlebt dann da das veränderte Szenario. Und das ist eigentlich schon, finde ich, noch so der coolste Teil. So dieser Hauptteil rund um eben diese super ferne Zukunft und wie er da alles ins rechte Licht rücken muss, das ist eigentlich schwächer, finde ich.
Okay. Nimmt er denn seine neue große Liebe, seine neue große minderjährige Liebe Wiener mit zu Dinnerparty? Ja,
das werde ich natürlich nicht verraten.
Das wird er natürlich nicht verraten.
Natürlich.
Heißt die Wiener wirklich?
Ja, Wiener.
Es klingt nicht besser, wenn du es so aussprichst.
Wiener. Nee, nee, nicht Wiener, sondern Wiener.
Ja, Wiener.
Ja, ja. Und er schreibt dir dann auch auf, ne, weil er erklärt dir, guck mal, ach, ihr habt keine Sprache, ihr habt keine Schrift und so, ja. Ach, du heißt Wiener. Okay, pass auf, schreibt man so. So sieht es nämlich aus, so gehört das. Und sie ist natürlich auch voll so das, natürlich das bisschen dämliche Blondchen, die dann zu allem so, ah, okay, oh, weißt du, so voll also
Planet der Affen,
total beeindruckt.
Die sprechen konnte.
Ja, ja.
Aber,
ja, also, eben, schon aber der, also den Vibe hat das natürlich auch. Ne?
So. Und er so,
sprechen Sie Englisch?
Das Erste, was er sie fragt. Ja, so ist er.
Helping someone in need is what warms my heart and keeps me cozy.
Ja.
So sind die Mansplainer.
Mhm. Ja, und mit dem 12. Oktober, wo er nämlich da in der Zukunft dann landet, das ist wohl auch ein Hinweis auf Kolumbus, der nämlich auch am 12. Oktober, wann war das, 1492 oder was?
Ja.
Hat er ja vermeintlich Amerika entdeckt. Und da gibt es wohl eine Referenz und dann gibt es noch einen Trailer-Effekt, weil irgendwie habe ich schon auch Bock, mir das Remake anzugucken. Also kann
ich habe den, glaube ich, in der Sneak Preview gesehen. Da
ja, ich gehe nicht davon aus, dass das ein Bombenfilm ist, aber. Ja,
wenn du davon nicht ausgehst, dann guck ihn dir an, aber.
Ja.
Solltest kein Meisterwerk erwarten.
Nee, tue ich auch nicht. Und Alan Young, der hier seinen Freund spielt, den er dann auch eben im späteren Verlauf als Sohn erlebt, ne? Weil er ja dann nur so ein paar Jahre und dann ist er halt jetzt bei sich so Richtung Erster Weltkrieg und dann trifft er eben auf den Sohn von dem und so. Der wird von Alan Young gespielt und das ist auch hier der Einzige, der im Remake auch nochmal auftaucht.
Okay.
Die Fresse kennst du auch. Der Typ hat 114 Credits, der war bei Mr. Ed eine durchgehende Rolle und witzigerweise hat der...
Der war das Pferd.
Nein, das war er nicht. Aber auch seine Stimme ist recht bekannt, weil der hat immer Dagobert gesprochen in sämtlichen Sachen.
Okay. Wie viel, also klar, hast du jetzt nicht gezählt, aber wie viele Stationen durchläuft er denn insgesamt mit der Zeitmaschine? Also, wo springt er denn überall hin? Wie oft passiert das?
Das ist nur am Anfang, hat er halt so.
Du sagst jetzt auch Weltkrieg und so?
Genau. Deswegen, also am Anfang sind es, glaube ich, so 3, 4 und dann gibt, oder 2, 3 und dann gibt es halt diesen großen Sprung.
Deswegen, okay.
Also, mehr ist es nicht.
Da könntest du eigentlich voll viel, könntest du ja eigentlich richtiges Fass aufmachen, so, weißt du?
Ja, klar.
Wenn du die komplette Geschichte vorhast und die Zukunft.
Ja, gut, aber das ist dann natürlich irgendwann auch eine Budgetfrage.
Gut, klar. Das hat Indiana Jones der letzte natürlich viel besser gemacht, wenn wir schon bei den großen Zeitreisefilmen sind, der Filmgeschichte. Okay.
Ja, das fand ich auch geil. Stimmt, scheiße, das wollte ich eigentlich samplen, habe ich nicht mehr geschafft. Weil an einigen Stellen im Film hören wir so ein Geklimper, wo ich sofort dachte, Digga, das ist doch aus Zurück in die Zukunft. Mhm. Weißt du, das gleiche Ding, dieses so ein bisschen glockenähnlich, so, da kommen nur so ein paar Töne.
Ja.
Und ich wollte es kontrollieren, ob es exakt das gleiche ist, aber es hat mich wahnsinnig an Zurück in die Zukunft erinnert. Und insofern könnte das sein, ich habe auch so ein bisschen drauf gesetzt, dass das dann einer der Trailer-Effects ist, war es nicht.
Hast du nicht gefunden.
Aber ich kann noch erwähnen, dass das einer der Lieblingsfilme von Guillermo del Toro ist.
Natürlich ist das.
Natürlich. Passt voll.
War das hier das Geklimper?
Ja, genau. Ganz entspannt.
Der ist es, oder?
Ja, Musik gab es nicht mehr im Jahr 800-2701.
Was mich echt ein bisschen irritiert, ich folge ja Guillermo del Toros Liste und ich habe den nicht auf meiner Watchliste, der Time Machine. Insofern weiß ich nicht, ob del Toro den jetzt nicht auf seiner offiziellen Liste hat oder ob ich da nicht alles auf meine Watchliste geschoben habe, keine Ahnung. Aber offiziell habe ich den nicht auf der Watchlist.
Ja, vielleicht sind das auch einfach Fake News.
Vielleicht.
Dass die Trailer Effects behaupten, dass del Toro den mag, aber es würde schon sehr passen.
Ja, ja, das würde passen, absolut.
Ja. Ja, okay. So viel zu The Time Machine.
Tatsächlich hier gar nichts gelockt von dem Regisseur.
Von dem George Pal?
Ja, hier hat er noch so eine Däumling Filmadaption gemacht, ja, 58, kenne ich alle nicht.
Ach, und hier, Woody Woodpecker taucht hier in Form einer Puppe auf.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, sogar dieses Szenario, wo er dann in Zeiten des Ersten Weltkriegs ist. Da läuft so ein Mädchen über die Straße, die so eine Puppe fallen lässt, und das ist Woody Woodpecker.
Okay.
Bleibt er sich treu?
Nicht schlecht.
Okay, so, deutschen Titel habe ich auch schon gesagt, ne? Die Zeitmaschine. Passend übersetzt.
Mhm.
Und das Ganze ist Rated G. Und das ist, also anzunehmen bei dieser Thematik und allem, aber das ist natürlich auch nochmal was, wo man sich denken könnte, das hätte unter Umständen, wobei ich weiß gar nicht, was du hier groß an Gewalt oder sonst was einbringen willst, ist auch Quatsch.
Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, Alter, das habe ich ja gar nicht mehr zusammengekriegt. Wer bei dem Remake diese besagte, dieses Fräulein spielt, die dann irgendwie mit auf dieses Abenteuer da mitkam.
Ach so,
wird.
Ja.
Das war ja Samantha Mamba, diese Popsängerin von damals.
Oh mein Gott.
Die irgendwie
Gott.
So zwei Songs rausgebracht hat und dann komplett weg vom Fenster war.
Oh mein
Gott. Die hat Gott, damals in dem Film noch mitgespielt, die habe ich ja komplett vergessen, Alter.
Okay.
Dachte, ey, war das irgendein Jungster oder so, dann gucke ich so. Haben so ein Popsternchen einfach rangeholt.
Also Yvette Mimieux, die hat jetzt auch nicht die Riesenkarriere gemacht. Ich meine, es sind 51 Credits, was nicht wenig ist. Ich glaube, The Black Hole könnte man von ihr kennen. Und das war, glaube ich, auch so ein Robert Mitchum-Film, Home from the Hill.
Okay.
Da hat sie auch eine große Rolle gehabt. Aber, also die ist jetzt hier schauspielisch eh keine große.
Ja, The Black Hole ist aber, also wahrscheinlich auch ähnliche Liga. So, das Schwarze Loch ist ja, geht ja schon in die Richtung von der Zeitmaschine. Also so Abenteuer-Klassiker.
Ja.
Okay.
Okay, so, Punkte. Weil ich glaube, sonst habe ich alles gesagt. Ja. 7,5 auf IMDb. Metascore ist bei 67. Letterboxd 3,6. Und jetzt du.
Wahrscheinlich für Yoshimitsu-Filme noch sehr versöhnlich von dir, die Punktezahl, die ich rate. War schon schlechter. Aber ich tippe irgendwas um eine 6 rum, deswegen sage ich eine 6.
Irgendwas um eine 6 rum, Alter, du bist ja geil. Ja, sind 6,5.
6,5 sogar.
Irgendwas um eine 6 rum ist richtig.
Ich meine nur meine Tendenz, verstehst du?
Ja.
Okay, naja gut, dann war ich ja zumindest in der richtigen Region.
Voll. Ja. Aber ja, also ich glaube, ich habe hier schon das eine oder andere Auge zugedrückt, aber irgendwie ist es trotzdem, ich finde es halt flashig, auch zu sehen, wie die in der Zeit Science-Fiction inszeniert haben. Es ist dann halt schon eher so putzig in den meisten Fällen.
Ja, aber schon cool und zu sehen. Okay.
Irgendwie cool zu sehen, aber ich habe mich dann im Zuge dessen auch gefragt, wo war denn so der Übergang? Also ab wann wurde Science-Fiction wirklich richtig cool? Weil das Traurige ist, Stanley Kubrick hat ja dann fast schon in der Zeit halt auch was gemacht, was richtig, richtig cool war. Und hier hat das aber noch so ein bisschen diesen putzigen Anstrich. Weißt du, wie wir hatten auch schon andere Filme, wo du auch gesagt hast, naja, das ist halt bestenfalls irgendwie putzig.
Ja, ja, die Fantastische Reise und so, das fällt schon alles da rein. So, das ist ja nicht mehr so ganz up to date, aber irgendwie ist es geil. Das ist sowas wie
im Autokino. Aber ich finde, Fantastic Voyage ist auch schon so ein Übergang, wo es eigentlich eine super flashige Komponente hat, aber eben viele Aspekte davon sind immer noch halt so eher putzig inszeniert.
Also ganz krass finde ich es, glaube ich, in den 70ern. Weil da hast du ja so Filme wie Logan's Run und so, weißt du, und auch hier so Buck Rogers und so. Und dann kam auf einmal Star Wars so,
ja,
weißt
du. Ja, Soylent Green und so.
Und Soylent Green, genau. Und dann kam Star Wars, Alter. Und du dachtest so, Alter, okay, das geht auch so von wegen, so, weißt du. Und
also Star Wars hat auf jeden Fall...
Das war ein kompletter Meilenstein.
Das war natürlich eine komplette Veränderung im Genre, logisch. Und davor gab es ja auch schon so Flash Gordon und sowas, ne? Das ist ja auch aus den 60ern.
Ja, ne, 70er waren es noch.
Sicher?
Flash Gordon, glaube ich, ja. Flash Gordon war, glaube ich, noch 70s.
Okay.
Da bist du, glaube ich, zu früh, sogar 1,70er.
Meinst du wirklich?
Ja, ja. Also ich kann nochmal nachgucken, aber ich glaube, Flash Gordon war 78, 79.
Ach, so spät? Echt? Irgendwie habe ich das früher verordnet.
Denke schon.
Naja, aber du weißt, was ich meine. Es gab so ein paar, also es gab ja schon ab den 50ern gab es so eine...
1980 sogar.
Oh wow, es gibt Flash Gordon von 1936, Alter. So, jetzt kommst du. Aber ja, wir meinten natürlich, und von 54, Alter.
1940 auch, Flash Gordon Conquers the Universe. Alle Flash Gordon Filme durchgucken.
Ja, aber die Serie ging in den 50ern los. 54. Ja. Krass, Alter, aber wusste ich auch nicht, dass es den Stoff schon seit den 30ern gibt.
Und gerade mal, wer noch keinen einzigen davon gesehen hat. Nicht mal den Bekannten aus von 1980, den kenne ich auch nicht.
Okay. Ja, stimmt, der ist wahrscheinlich schon... Der bekannteste, ne?
Das ist schon der bekannteste. Ja.
Alright, ja, Flash. So viel zu The Time Machine.
Mhm.
Ja, das ist auch geil, dieser Queen-Intro-Song, ne?
Der ist mega, ja.
Flash. Ah. Wurde auch gesampelt im Hip-Hop, diverse Male.
Das stimmt, ja. Es gibt ja kaum etwas, was nicht gesampelt worden ist im Hip-Hop. Ja, dann Grüße gehen raus an Mr. Yoshimitsu. Dann hatte ich ja recht behalten, indem ich am Anfang nur mindestens 3 Supporter gegrüßt habe, aber gesagt habe, es können durchaus noch mehr werden.
Naja.
Und dann kommen wir noch gleich zum nächsten und das ist Marcy.
Marci hat uns 10 aufgetragen. Okay.
Es geht nach Russland.
Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass das jetzt dein erster Tarkovsky-Film ist?
Nee, weil ich im Rahmen dieses Podcasts nämlich Ivan's Childhood gesehen habe. Und das war mein erster Tarkovsky-Film, den ich jemals von ihm gesehen habe.
Okay.
Also es ist quasi mein zweiter.
Mhm.
Aber kein von den großen. Also Ivan's Childhood ist ja schon so ein Frühwerk von ihm. Und alle anderen, Solaris, den hier und alle anderen, die kenne ich alle gar nicht.
Okay.
Insofern bin ich mit seiner Filmografie nicht sonderlich vertraut.
Mhm. Und zählst du diesen hier zu seinen größeren?
Das ist schon einer von denen, die ich gehört habe. Und ich habe ihn auf meiner, auf diversen Listen. Insofern sind doch die ganzen Tarkovsky-Brecher, so wie Starker zum Beispiel, Starker ist auch einer davon. Die tauchen dann bei mir auf den Listen. Also das sind dann Filme, die mir definitiv unterkommen, weil die immer wieder genannt werden.
Mhm. Naja, also dann fürs Protokoll. Diesen Film haben wir gesehen, weil du ihn auf der Watchlist hast.
Nein.
Der ist auf deiner Watchlist.
Ja, aber diesen Film haben wir gesehen, weil ich ihn auf meiner Watchlist habe.
Okay.
Die Aussage
ist falsch. Wir haben diesen Film gesehen und er ist auf deiner Watchlist. Und so. Damit haben wir mal wieder einen Film von deiner Watchlist gesehen, weil du hier immer wieder, nee, jetzt ist mal gut mit deinem Film. Wir haben von meiner fucking Liste jetzt, wie viel? 2 Filme gehabt und das ist jetzt halt irgendwie der 100. von deiner.
Darf ich mal bitte Lee imitieren gerade? Nee, von meiner Liste haben wir nur 2 Filme gehabt und von deiner 100. Das kannst du auch in dieser gleichen Stimmlage, kannst du das auf jeden Fall auch nochmal wiederholen.
Mhm.
Er hat mir sein Pipi-Max gezeigt.
Worst impersonation ever.
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 Wollen wir jetzt raten, oder was?
Na, du musst raten, ich warte nur auf dich, Alter.
Na gut, dann rate ich eine 4. Oh Gott.
Mhm. Ja, ich habe mir, also weil das war jetzt wirklich so ein Ding, Alter, weil, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass das dein erster war. Ich habe so hin und her überlegt und dachte, das kann hier in jede Richtung gehen. Ich habe mir für dich 5 notiert.
Mhm.
Weil ich es schlichtweg nicht wusste, Alter. Weil
es
einfach alles sein kann.
Ich war mir nicht mehr sicher, wie Ivan's Childhood bei mir abgeschnitten hat, aber der hat von mir 8 Punkte gekriegt. Also insofern war der erste Tarkovsky-Film, den ich gesehen habe, durchaus hat durchaus bei mir gepunktet. So viel kann ich verraten. Ob der es jetzt auch gemacht hat, werden wir sehen. Jedenfalls hat der Herr wieder Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, aber nicht alleine, denn Tonino Guerra hat noch mitgeschrieben. Und da ist immerhin der Blow-Up-Autor. Also auch nicht gerade unbekannter.
Ja, sowieso ist das ja die erste nicht-russische Produktion für Tarkovsky gewesen, 83. Und hab dann auch nachgeguckt, Rai Due hat den produziert.
Ah ja, okay. Das italienische Fernsehen.
Ja, Staatsfernsehen wohlgemerkt. Zusammen mit Sovereign Film haben die diesen Film ja produziert. Und deswegen wird da auch das meiste in Italien gedreht und es spielt sich auch vieles auf Italienisch ab.
Ja,
also
durchaus.
Nur bedingt ein russischer Film hier von Herrn Tarkovsky.
Ja, aber man sieht schon, wo der Herr seine Wurzeln hat, in welchem Land. Also das kommt schon durch.
Ja, natürlich. Vielleicht auch schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass er schlechte Laune hasst und auch Freude hasst und alles, was irgendwie positiv, emotional in eine positive Richtung gehen könnte, hasst dieser Mensch. Er hasst also nicht nur Stanley Kubrick, sondern offenbar auch das Leben und alles, was schön daran ist.
Der Starre sitzt tief, dass er einmal Stanley Kubrick gedisst hat. So, das,
sorry,
aus der Ecke kommt
damit
er nicht mehr
hat
raus.
Er sich für mich so ins Ausgeschossen. Aber er belegt es ja auch immer wieder für mich mit seinen Filmen. Weil das war für mich jetzt, glaube ich, schon der 3. oder 4. Tarkovsky.
Das ist für mich so das lebende Beispiel, weil du dich ja irgendwann mal geweigert hast, irgendeinen von diesen großen Tarkovsky-Filmen zu rezensieren, weil du gesagt hast, du kannst mit diesem Regisseur so wenig anfangen, dass du gar keinen Bock hast, über diesen Film zu reden. Wo ich dann nur im Hinterkopf halte, okay, das heißt, wir haben ihn nicht offiziell rezensiert, obwohl du ihn gesehen hast. Das heißt, jeden Moment könnte der als Auftragsfilm oder Losfilm noch in den Topf wandern und dann müssen wir den nochmal rezensieren, obwohl du den schon gesehen hast.
Mhm. Mach ich dann, ohne ihn zu gucken.
Ja gut, kannst du natürlich machen aus der Erinnerung raus. Aber da ich dich gefragt habe, wie Universal Soldier demnächst mal rezensieren und du gesagt hast, den habe ich vor 3 Monaten gesehen, wie soll ich mich daran noch erinnern?
Ja.
Dann frage ich mich, wie du dich an einen Tarkovsky-Film von vor 4 Jahren erinnern willst. Jetzt mal rein von der Sache. Aber ich bin da gespannt, wenn du dann die Handlung zusammenfasst.
Ach, das ist super einfach bei dem. Das ist einfach immer so Flatline, Alter. Aber da habe ich während des Films auch schon ein bisschen lachen müssen, weil ich dachte, das kann lustig werden, wenn wir hier die Handlung zusammenfassen.
Ich versuch's mal.
Ah, jetzt.
Ja.
Gewagt.
Ich glaube, ich krieg's hin.
Mhm.
Also der Film startet und spielt in Italien, können wir schon mal verraten. Hast du ja schon eingeläutet. Und es geht um einen russischen Autor und Dichter namens André. André wird bei seiner Reise begleitet von
Ja, ja, nee, das ist alles korrekt. Ich lach dich nicht aus, ich lach Tarkovsky aus, weil das war, wie selbstverliebt kann man seinen Scheiß denn inszenieren, Alter?
Warte doch mal. Oh. Okay, also ich war zu hoch mit meinen Punkten. Das klingt auf jeden Fall nach, nach zu hoch gestapelt. So, pass auf. André wird begleitet von einer Dolmetscherin, weil er interessiert ist an dem Leben eines russischen Komponisten und will dem so ein bisschen nachforschen, weil der ist damals dorthin ausgewandert. Und er pilgert dahin, das ist so ein uraltes Dorf, in Monterci heißt der Badeort, glaube ich. Da ist so eine alte Kirche, da ist sehr viel Regen auf jeden Fall, da sind verlassene Ruinen. Und André wirkt halt allgemein sehr müde vom Leben. Halt seine Dolmetscherin will zum Beispiel raus, will sich so die Gebäude angucken und will sich so die Landschaft angucken und will halt, dass er mitkommt. Und er sagt, nee, ich warte hier im Auto und so und hat irgendwie nicht so richtig Bock auf diese ganze Scheiße. Und sie zieht sich dann irgendwie die schönen Landschaften und die Locations an. Und baggert ihn auch ziemlich offensiv dann an nach einiger Zeit, wie wir da merken, und auch ihr zeigt da die kalte Schulter. Also er ist einerseits verheiratet, aber da geht auch nicht so viel mit seiner Ehe, sondern einfach nur keinen Bock auf irgendwas. Er wirkt halt sehr depressiv. Das erste Mal, dass wir sehen, dass er auftaucht.
Der wirkt auf mich gar nicht depressiv. Ist einfach ein fucking Nihilist, Alter.
Ja gut, aber wo er da an seinem Bett da, wo ihm da die Tränen kommen und wo er da komplett irgendwie nur diesen Schäferhund draußen der Regen, ich meine, das kann man schon als depressiv deklarieren. Also als einen depressiven Anflug. Das muss natürlich nicht sein, aber...
Ja, ich bilde mir ein, dass in jeder Depression noch mehr Hoffnung ist, als in dem Schund hier. Weil das einfach...
Der hat abgeschlossen, ja.
Ja, ich finde eben, also so jede Figur, selbst sie, die noch Bock auf ihn hat, strahlt Nihilismus aus, Alter.
Naja.
Also ich weiß, gab es einmal auch irgendeine Figur, die hier was anderes gemacht hat, als schlecht gelaunt in der Gegend rumzugucken. Also ich glaube, es gab nicht ein Lachen in dem Film, ne?
Doch, eine Person hat gelacht, als sie angezündet worden ist.
Ach so, ja, stimmt.
Was ja auch schon mal ein Statement ist.
Ja, eben. Also das Ding ist, ich habe tatsächlich im Zuge dessen, erzähl jetzt mal die Handlung weiter.
Okay, ich mache noch ein bisschen weiter.
Sorry.
Also das erste Mal, dass André letztendlich auftaucht, ist, als er einem Mann in dem Ort begegnet. Domenico heißt er. Und der gefällt ihm ganz gut. Mit dem führt er gute Gespräche, weil der hat mal 7 Jahre seine Familie im Haus eingesperrt.
Ich konnte das, mit dem er viel anfangen kann.
Weil die Welt offensichtlich bald untergeht und deswegen hat er Panik und hat seine Familie dann komplett isoliert.
Und naja, um sie vor dem Bösen auf der Welt zu retten.
Richtig,
Alter,
und vor dem ist Domenico fasziniert und kann das nachvollziehen mit der Familie.
Ja, voll. Der sagt, er hat recht. Ey. Bruder, ja, im Geiste.
Richtig. Und vielleicht können wir wen ab hier, aber wo er diesen Domenico kennenlernt, springt die Geschichte so ein bisschen zwischen Realität und Traum hin und her, Gegenwart und Vergangenheit. Hier gibt es natürlich auch so Themen wie Heimweh und Religion sind hier sehr präsent.
Ja, also Glaube generell ist hier ja das durchziehende Thema.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber letztendlich doch irgendwie surreal inszeniert in vielen Momenten, so dass du nicht weißt, okay, was passiert da eigentlich, wo kommen jetzt die Leute her und so.
Ja,
also.
Geht um Glauben.
Ja, ja, also es ist mit absichtlich irgendwie vage gehalten in manchen Momenten und ich meine, es klingt so ein bisschen raus, wie du das fandest, aber das ist für mich Arthouse der allerdrögesten Sorte, Alter.
Okay, da bin ich ja beruhigt.
Das war wirklich zäh, Alter.
Dass du das auch so sagst.
Und also ich bin jetzt nicht ganz anti, was ihn als Filmemacher angeht. Ich habe ja Avens Childhood schon gesehen und gefeiert und eins muss man ihm lassen. Ich glaube schon, dass der weiß, wie man schöne Bilder inszeniert und wie man gute Locations in Szene setzt und wie man interessante Szenen letztendlich bringt. Ich meine, sie hat zum Beispiel auch eine recht gute...
Da würde ich schon vehement widersprechen.
Da würdest du also schon widersprechen.
Welche Szene wirklich von Anfang bis Ende war denn hier interessant?
Ich finde zum Beispiel, dass sie einen recht guten Monolog gekriegt hat für ihren Showreel an einem Moment. So, das war zum Beispiel für mich eine gute Szene gewesen.
Aha.
Also okay, eine gewisse Abschiedsszene, die da noch reinfällt. Aber, also, um es mal vorwegzunehmen, der wahre Könner des Films ist für mich tatsächlich der Location Scout. Weil diese verfallenen, durchfluteten Ruinen, die hier so gezeigt werden, wo auch so ein paar Szenen spielen, die mochte ich tatsächlich sehr. Also, das hat so ein bisschen so diese Ortschaft und dieser verlassene Badeort hat, ist für mich so ein Charakter,
ja,
der so für sich selbst steht.
Ja, das ist natürlich auch das, ist sowieso ein bisschen Kamerafahrt, The Movie, weil ich glaube, es gibt. Also die statischen Einstellungen, die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Das ist schon,
da gibt's nicht viele von,
es sind wahnsinnig viele Kamerafahrten. Traurigerweise einige davon optisch echt schön. Mhm. Also hier gibt es ein paar geile Bilder. Und ich habe noch mit dem Gedanken gespielt, ihm das irgendwie anzurechnen. aber es wurde mir aus der Seele geprügelt mit diesem Film.
Okay.
Dem irgendwas Positives abgewinnen zu können, Alter. Und ich habe dann mir aber schon wirklich, also gerade so die erste Stunde, ich hab mich wirklich bemüht, dahinter zu steigen und das zu fühlen, was der hier machen möchte. Aber ich find's so selbstverliebt, ich find's so prätentiös, ich find's so dröge und mit jedem Ding, was dazu kam, und fand ich's noch absurder und noch prätentiöser und noch selbstverliebter und dachte nur so, du bist so ein Keck, Alter, wie kannst du es wagen, Kubrick zu dissen, Alter? Was bist du für ein unfassbar, das ist kein Filmemacher, Alter. Das ist für mich, das ich wirklich, ich habe mich zurückversetzt gefühlt in Museumsbesuche, wo ich mitgeschleift wurde und keinen Bock drauf hatte als Kind. Das ist für mich, das wäre eine bessere Fotografieausstellung gewesen, so, weil einzelne Shots wirklich schön sind.
Mhm.
Und ich glaube, du hättest eine spannendere Geschichte erzählen können, wenn du das als Ausstellung oder vielleicht als Installation aufgezogen hättest. Aber als Film, Digga, das ist kein Filmemacher. Der hat das falsche Medium gewählt in meinen Augen. Das ist nicht das, diese Kunst, die er machen möchte, uns allen näher zu bringen, dass das Leben nichts Lebenswertes hat und dass das sowieso alles im Arsch ist. So, das ist dieser nihilistische Grundgedanke, mit dem der offenbar in jedem seiner Filme unterwegs ist. Das ist nichts, womit ich mich so gar nicht anfreunden kann. So, ich finde, das hat legitime Punkte.
Mhm.
Aber ich finde es halt geiler, wenn das auch irgendwie einen Funken Hoffnung beinhaltet. Wenn du was Nihilistisches machst, so muss es auch irgendwo einen Gegenpol geben, wo man halt auch den Funken Hoffnung spürt, den das alles beinhaltet. Und hier, ich habe mir dann auch echt noch die Mühe gemacht und ein Interview mit ihm gelesen, mal wieder. Das
wird, hast du wieder aufgeregt.
Es wird nicht besser, ohne Scheiß. Also je mehr ich von dem Typ erfahre, desto ätzender finde ich ihn. Und das ist,
aber es ist schon
so das komplette Gegenteil.
Also durch die Interviews und durch die Meinung über Kubrick ist er natürlich auch bei dir so in Verruf geraten.
Ja, aber weil ich auch viel.
Als subjektive Meinung jetzt, nicht? Also unabhängig jetzt davon, ob du jetzt deine Filme gut findest.
Nein, ich habe ja, weil ich wollte jetzt wirklich mal kurz zumindest erforschen, warum der das so aufgezogen hat, was der damit bewirken wollte und wieso überhaupt das alles.
Aber ich kenne halt wenig Regisseure, wo du halt von vornherein so eine riesen Antipathie denen gegenüber hast. Ich meine, Lars von Trier findest du auch nicht geil, aber trotzdem hast du ein paar Filme von denen hervorgehoben,
die du
halt
10-Punkte Filme gemacht.
Meine ich ja.
Ja. Und ich habe mir jetzt auch das wieder angeguckt, wo ich schon ein paar Filme von Tarkovsky gesehen habe, die ich nicht gut fand.
Ja, ja.
So, aber mit dem Ding schlägt
viel
der einfach...
Viel interessanter wäre ein Film, den du gut findest von ihm. Aber
ja, eben.
Gab's bisher
und
nicht,
mit, aber mit dem Film, also dagegen, gegen diesen Film ist Solaris der reinste Actionfilm.
Hm.
Und ich wollte verstehen, was der damit hier machen möchte und warum das dann hoffentlich nicht prätentiös ist, so wie ich es halt durchgehend wahrgenommen habe.
Auf jeden Fall war das prätentiös.
Digga, der hat 4 Nominierungen gehabt, 3 gewonnen. Das ist für mich alles irgendwie ein Beleg dafür, dass das alles eine große Verblendung ist, weil das Interview, was ich dann mit ihm gelesen habe, das hat aber halt wirklich fast den Boden ausgehauen, weil der sagt wirklich, der spricht Menschen Freude ab. Der sagt, er ist suspekt bei Menschen, die lachen. Erwachsene Menschen, die lachen. Er sagt, er spricht 2 Menschengruppierungen, spricht er Freude zu. Kleinen Kindern und richtig alten Menschen.
Er sagt, am besten diese ganz Senilen, die gar nicht mehr wissen, was sie machen.
Erwachsene Menschen, die lachend durchs Leben rennen, die Freude empfinden, die findet es suspekt. Da okay. Kann was nicht echt sein. Weil schließlich ist ja die Existenz der Welt und das Leben darin so im Arsch und so mit Leiden gefüllt.
Und wenn du das weißt,
dass man darin, genau, dass du da darfst keine Freude empfinden, weil dann hast du die Existenz nicht verstanden.
Das klingt ja nihilistisch, ja.
Digga, und diese Weltanschauung musst du uns so bescheuert unter die Nase reiben, really? Damit ich hier über 2 Stunden jemandem zugucke, wie er alles um sich rum scheiße findet. Hm. Ich denke mir bei unserer Hauptfigur, warum hast du dir nicht schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt, Alter? Wenn das alles so scheiße ist.
Hm.
So, warum existierst du und langweilst mich? Also,
wenn ich das recht sehe, in der Recherche des Films hat Tarkovsky hier sein eigenes Thema verarbeitet, als er nämlich krank in Italien irgendwie festsaß und seine Heimat vermisst hat. Und deswegen geht es ja natürlich viel um dieses, von wegen dieses Zurücksehen, seine Ursprünge und seine Heimat vermissen, wo man gerade nicht ist,
ja,
obwohl sie
halt
scheiße
ja
ist.
Das
sieht
man ja
auch
in den Flashbacks, dass
das merkt
wieder,
man.
Dass er in seinen Visionen immer wieder in Russland landet.
Ja.
Und ja, es gibt hier, aber das Ding, die vermeintliche Auseinandersetzung mit dem Glauben, die es hier gibt, das ist ja auch alles Schall und Rauch, Alter. Hm. Das führt ja zu nichts.
Sehr oberflächlich, ja.
Naja, und so vage gehalten, dass es halt, natürlich kann sich da jeder wichsende Kritiker da irgendwas reininterpretieren, Alter.
Das ist es halt. Also,
aber
also,
das ist da, deswegen ist doch kein geiler Film. Was ist denn das für eine Scheiße?
Nee, aber was diesen Metascore angeht und was diese prätentiösen Filme letztendlich ausmachen, er ist schon der populärste russische Regisseur. Ich will vielleicht noch Sergei Eisenstein, der diesen Panzerkreuzer Potemkin gemacht hat, den würde ich noch nennen, aus Russland. Ansonsten wird Tarkovsky halt genannt als wichtigster russischer Filmemacher. Also der ist in dieser Filmkritiker-Bubble ist sehr groß, aber das heißt nicht, dass wir ihn automatisch dann deswegen geil finden, aber
also ich weigere viele mögen seine mich Filme. Ihn deswegen da irgendwie was anzurechnen, Alter.
Naja, du nicht und ich auch nicht, aber ich habe sowieso zu wenig gesehen, um da überhaupt ein Urteil mir zu bilden. Also mir fehlen noch seine großen und insofern, ich habe ja schon gesagt, die sind auf meinen Listen, insofern werde ich die irgendwann mal auch nachholen oder gucken. Aber mit dem hat er mich jetzt nicht überzeugt. Das ist halt super lame.
Ja. Super lame.
Über 2 Stunden dann gucken wir dem Treiben zu.
Das ist so unfassbar lame. Und wirklich, ich dachte dann so, bei der einen oder anderen Kamerafahrt, die so dicht übers Wasser geht, mit dem Nebel, der aufsteigt, weil es so warm ist, also das Wasser so warm und so. Das sind wirklich stellenweise schöne Shots dabei. Mhm. Aber das bringt mir alles nichts, wenn die nicht vorhandene Geschichte dann auch noch so dröge und prätentiös mir von Latz geknallt wird.
Ja, was ich mochte tatsächlich ist, dass
geiles Schlussbild auch, super, also
ja.
Ne, so.
Wo du bei der Kamera bist, man hat ja, was die Vergangenheit ist oder so, die Flashbacks in sein früheres Leben, hat man ja dann in Schwarz-Weiß teilweise gewechselt. Mhm. Und bestimmte Bilder, die in der Gegenwart gespielt haben, dadurch, dass du so eine verlassene Ruine hast oder dadurch, dass da so Nebel überall zu sehen war, wirkten fast, als würde das ins Schwarz-Weiß übergehen. Das fand ich schon ganz interessant, diese Spielerei.
Naja,
dass,
ja,
dass so
okay.
Die Farbe aus diesen Bildern praktisch so rausgesaugt
es
worden ist.
Es ist entsättigt.
Ja,
die Bilder, also klar, die Farben sind wahnsinnig entsättigt und das, auch das trägt halt noch mehr zu diesem,
das fand ich gut,
drögen, nihilistischen Ding bei, ja.
Ja, dass er keine Frohnatur ist, sieht man seinen Filmen, also zumindest dem hier definitiv an.
Also es ist halt wirklich Filme für Menschen, denen es zu gut geht, die sich unbedingt auch mal wieder schlecht fühlen wollen.
Die sich erden wollen. So wie Marcy.
Ja, also das kann uns Marcy gerne mal erläutern, ob er den jetzt gebracht hat, weil du den auf der Watchlist hattest.
Ich glaube nicht, dass er darauf geachtet hat, aber
oder, wer da schuld ist, dass weil also es, oder Marcy darf mir gerne mal erklären, was man an dem Film gut finden könnte.
Kann auch beide erklären. Aber es gibt ja
da
so,
das bringt mir halt alles nichts, wenn sich da die Hipster auf Letterboxd irgendwie toppen wollen, indem sie noch ausführlicher beschreiben wollen, wie schön sie diesen Film finden.
Bezeichnest du Marcy gerade als Hipster auf Letterboxd?
Das hast du gemacht. Ich habe da überhaupt keine Parallele gezogen.
Okay.
Ich wollte darauf hinaus, dass sich auf Letterboxd die Leute ja drum prügeln, wer es eben noch ausführlicher formulieren kann, wie schön dieser Film ist. Mhm. Und ich denke mir nur so, hier ist nichts schön. Also es gibt optisch ein paar schöne Shots, aber inhaltlich ist es doch alles zum Kotzen. Gut, aber eben, also das ist halt das Glaubensthema. Ich bin dann halt eher bei sowas wie Dogma.
Alter.
Wenn es
okay,
drum geht.
Punkte sind auf jeden Fall wieder derbe.
Was?
Naja, jetzt habe ich mal aufgerufen, wer den gesehen hat hier. Und also außer Hermann hier mit 3 Sternen und Nils mit 3 Sternen, geben die alle 4 bis 4,5.
Ja, bitte. Also wenn da Supportende von uns dabei sind, dann bitte erklärt mir das. Also erklärt mir, was ich hier grundlegend übersehen habe, weil ich habe den aufmerksam verfolgt und habe auch hier, bilde ich mir ein, wieder eine Bereitschaft mitgebracht, das wirklich gut zu finden. Aber Alter, das, also es wurde dann wirklich nach Stunde 1 wurde es von Minute zu Minute schlimmer.
Also Marcy und Nils meint es nicht gut zur Weihnachtszeit mit uns. Ich weiß jetzt nicht, ob Marcy auch die alten Folgen gehört hat, wo du so krass über Tarkovsky hergezogen bist. Aber Nils kam ja auch diesen Monat als Auftragsfilm mit einem Film von Kureda, nachdem wir schon 12 Filme von ihm scheiße fanden. Mhm. Und es geht noch weiter. Während wir diesen Podcast aufnehmen, hat Olli schon wieder den nächsten Kureda-Film für Januar genannt. Mhm. du hast die Live-Reaktion. You heard it first. Von nie gerade auf dem auf Band. Why am I doing this?
Ja, wirklich. Everyone can eat shit! A big bag of shit!
That is one big pile of shit.
Also wirklich.
Ja, Top 250 Letterboxd Narrative für die Hipster auf Letterboxd. Nummer 177 haben wir hier besprochen.
Aber das kannst du auch nicht nachvollziehen.
Nee,
oder?
Überhaupt nicht. Okay. Kann es nicht nachvollziehen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute den feiern, dass sie es geil finden. Und ich glaube, auf so einer komischen BWL-Studentenparty, wenn die in der Ecke stehen, sagt der eine, ey, Tarkovsky ist für mich der beste Regisseur aller Zeiten. Und einer sagt, oh, hör auf mit Tarkovsky. Also ich glaube, dass so eine Gespräche auf jeden Fall da entstehen unter so Filmfans. Dass der durchaus seine Fans hat. Ich kann mir aber eben einfach nicht vorstellen, dass man bestimmte, obwohl ich bin jetzt das krasse Gegenteilbeispiel, weil ich habe jetzt zwei Filme von ihm gesehen und der einen fand ich richtig gut, aber es war so ein Frühwerk und der ist auch nicht so verkopft gewesen, sondern das war ja halt so ein Kriegsdrama, weißt du, mit so einem kleinen Jungen, der halt irgendwie in den Kriegswirren versucht irgendwie zu überleben. Und später ist er ja so ein bisschen in dieses psychologische Ding da abgedriftet und ich glaube, das ist auch nicht meins. Aber einfach zu wenig gesehen, um da jetzt noch ein Urteil zu bilden, komplettes. Aber wenn das alles in Richtung von Nostalgie geht, dann wird mir das wahrscheinlich nicht gefallen.
Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ich meine, das geht schon los mit dem Intro, ne? Wir sehen in Schwarz-Weiß eine Wiese, wie sich da irgendwelche in der weiten Ferne so ein paar Leute bewegen, irgendwo langlaufen. Währenddessen sehen wir die Credits, dann sehen wir kurz ein paar Schauspielernamen. Und dann halt in Nostalgia, beziehungsweise Nostalgia, weil er die russische Schreibweise nur mit dem H dazwischen irgendwie nehmen wollte, was super verwirrend ist, weil wir uns in Italien befinden und ich dann denke, wenn das H da wäre, wäre es nicht Nostalgia, sondern Nostalgia.
Aber das sind doch die russischen Wurzeln, die da rein müssen.
Ja, okay. Jedenfalls sehen wir dann zum ersten Mal den Filmtitel. Dann laufen die Credits noch ein bisschen weiter und das Bild, auf dem wir hier statisch sehen, läuft auch weiter. Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund friert das Bild dann irgendwann ein, die Credits laufen weiter und dann sehen wir nochmal den Filmtitel. Und da dachte, das war schon der erste Moment, wo ich dachte, so, es geht schon wieder los, Alter. Das ist das selbstverliebte Ding. Warum müssen wir denn zweimal den Filmtitel sehen am Anfang? Wofür? Warum ist das Bild eingefroren? War schon nicht spannend, als es sich noch bewegte. Warum ist es jetzt eingefroren?
Aber das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, dass du dich auf den Regisseur eingeschossen hast, weil du den halt nicht magst, sondern weil du hast ja bei Strange Darling, der von uns beiden sehr hohe Punkte gekriegt hat, hast ja auch eine relativ eingebildete, von sich überzeugte Titeleinblendung am Anfang, die jetzt auch nicht hätte sein müssen. So. Wenn das jetzt Tarkovsky gemacht hätte, hättest du gesagt, siehst du, dieser Wichser und so weiter, preist er sich noch selbst noch so an.
Ja, verstehst du, warum wir hier zweimal Nostalgia
lesen? Nein, natürlich verstehe ich das nicht. Das ist Kunst.
Ja, und das ist, sorry, also mit der Begründung, das reicht mir halt nicht. Deswegen wirklich, wenn es unter unseren Supportenden Leute gibt, die diesem Film hier 4-5 Sterne gegeben haben, ey, ohne Scheiß, ich möchte es gerne auch fühlen. Also ich würde wirklich gerne, ich hätte so gerne Spaß mit dem Film, weil ich mich
nicht... Ich glaube nicht, dass du das fühlst, weil das einer erklärt. Also,
na, aber vielleicht kann mir das jemand näher bringen, weißt du, was ich hier grundlegend übersehen habe, weil das kann doch nicht sein, dass du einfach sagst, ja, es muss halt fühlen, fertig, 5 Sterne. Das kann es doch nicht sein, Digga. Also da muss mir doch jemand... Wir sprechen ja hier auch darüber, wie wir Filme gefunden haben und wenn wir wirklich was wirklich gut finden, dann können wir doch in der Regel auch herleiten, wieso oder zumindest mal ansatzweise begründen, wieso wir das so gut finden.
Manchmal ja, manchmal nein. Also es gibt natürlich Filme, wo du mehr fühlst als alles andere. Und du kannst nicht erklären, warum du diesen Film geil findest.
Ey, fair enough. Aber wenn du sagst jetzt, die haben alle 4 oder 5 Sterne vergeben, da müssen ja wohl ein paar Leute dabei sein,
ja, ey, Marci, die mir das erklären Marci ist können. Bei 4 Sternen dabei. Insofern kannst du gerne da mal ein Statement abliefern und uns mal über Insta eine Message schicken oder so. Dann stellen wir dich an der Pranger und lesen die öffentlich vor.
Nein, das können wir das natürlich auch lassen. Aber ohne Scheiß, ich würde es wirklich gerne, weil ihr könnt bestimmt nachvollziehen, dass ich keinen Bock habe, auch durch Voreingenommenheit oder sonst was. Aber niemand hat Bock, sich über 2 Stunden hart zu langweilen und aufzuregen. Deswegen, ich hätte das natürlich gerne alles total geil gefunden.
Ich hätte eine Freundin, wenn ich darauf Bock hätte. Ja, ich weiß, was du meinst.
Worauf? Auf 2 Stunden genervt sein?
Ja. Ja, klar.
Ja,
ich sag dir, was cool war.
Was denn?
Der Schäferhund war cool. Ich finde, der Schäferhund ist ein richtig cooler Hund. Und der hier in dem Film, der war toll.
Ja, okay.
Hey, ich wollte mal was Positives nennen. Den mochte ich.
Ja.
War auch so ziemlich der fröhlichste Charakter im Ganzen.
Wie gesagt, Positives finde ich auf jeden Fall auch, eine Handvoll von diesen 1000 Kamerafahrten waren auch wirklich schön.
Ja, bei mir waren es tatsächlich einzelne Szenen. Ich mochte auch, wo er in diesem, ich will jetzt nicht zu viel verraten, also eigentlich ist es kein Film, wo du irgendwie von der Handlung irgendwas verraten willst, aber es gibt einen Moment, wo er halt im Wasser steht und es kommt ein kleines Mädchen rein. Den Dialog fand ich ganz cool. Also es gab vereinzelt über diese zwei Stunden paar Momente, die fand ich in Ordnung.
Dann das, ja, hast du diesen kurzen Dialog und dann läuft er stundenlang mit seiner fucking Kerze von links nach rechts und ich denke mir die ganze Zeit nur so, wofür denn, Mann?
Kunst. Das ist wirklich Kunst. Und zwar eine von der Sorte, die ich halt nicht geil finde.
So ein Käse, ey, wirklich. Ich finde das so selbstverliebt, Alter. Das ist so ein Upturner.
Na, ich dachte, ich mache einen Mittelweg, weil erstmal war ich, als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, okay, mehr als zwei Punkte sind hier nicht drin von Lee, Alter. Der wird sich jetzt todlangweilen, der wird sich richtig aufregen.
Gut erkannt.
Und dann habe ich irgendwie über den Film nachgedacht und dachte so, boah, vielleicht ist er wieder einer von denen, wo du ein bisschen mehr drin siehst als ich und habe mich dann irgendwie so im Mittelweg geeinigt.
Nee, aber das war die falsche Richtung. Aber eben wirklich sogar noch so, hey, irgendwie muss ich ihm ja auch anrechnen, dass er mit der Kameraarbeit das ein oder andere
das
richtig gemacht
schon,
hat
ja.
und so und dachte dann aber im Nachhinein so, nee, Alter, wofür denn? Nein, ohne Scheiß, Alter. Kriegt er nicht, weil es hat mich trotzdem so hart gelangweilt wie lange nichts und das macht es auch nicht besser, dass dann mal das ein oder andere Bild weniger scheiße war und schön aussah. Das hat den Film kein bisschen besser gemacht, Alter.
Marcy Niels, ja? Kureda und Tarkovsky in einem Monat, ja?
Ihr meint es nicht gut mit uns.
Was ist da los? Ah. Das ist nicht sehr weihnachtlich von euch.
Ja, ja, ja.
Okay, kommen wir zu den Punkten von diesem 125 Minuten gehenden Kunstwerk von 1983. IMDb ist bei einer 7,9, hat einen Metascore von 74 und die Letterboxd Community, wie Dave sie gerne nennt, ist bei euphorischen 4,3.
Ja, und dann habe ich mir auch vom Metascore von so ein paar Kritiken durchgelesen, um da nachvollziehen zu können. Und unterm Strich schreiben die aber auch alle nur the most stunning Tarkovsky ever und so. Und ich denke mir, was ist denn stunning, wenn mich das so zu Tode langweilt?
Vielleicht muss man mal bei YouTube da nehmen die doch manchmal so eine Filme vor und machen so ein Essay draus und so ein Video-Essay und erklären ja dann, was so besonders ist an diesem Film. Vielleicht sollte es da mal vielleicht
irgendwas. Vor allem, ich habe ja schon so oft gesagt, dass es mir so viel leichter fällt, durch einen Film zu kommen, wenn ich das optisch ansprechend finde. Ne? Mhm. Und jetzt hast du hier aber wirklich diese graue Suppe, die halt diesen Nihilismus in jedem Frame transportiert. Und auch wenn du dann da schöne Kamerafahrten hast, es ist mir nicht gelungen, das schön zu finden. Insgesamt, weißt du?
Ja, schön ist auch, nee, schön ist der auch nicht. Also schön ist der falsche Begriff,
aber das wird
handwerklich
genau
ist der
dieser
schon
Begriff wird halt von der Kritik hier immer ja, wieder rausgehauen, Alter. Beautiful, stunning, visually amazing, all das, ne?
Ja.
Und klar, so der letzte Shot, auch hier wieder eine Kamerafahrt, eine Rausfahrt. Und das ist ganz cool gemacht, wenn man dann sieht, wo wir uns befinden. Und wie gesagt, optisch ganz cool, aber es erzählt halt auch nichts.
Mhm.
Finde ich. Also ja, es soll was erzählen, aber das, was es erzählt, sorry. Ich
also deine Kernaussage, dass du gesagt hast, vielleicht ist Film nicht das perfekte Medium für Tarkovsky aus unserer Sicht. Das finde ich tatsächlich ganz treffend.
Ja, weil ich an einzelnen Bildern dachte, so, wenn ich das in der Ausstellung gesehen hätte.
Der hätte lieber eine Ausstellung machen sollen oder halt Fotograf werden, das wäre eher seins gewesen als bewegte Bilder.
Vor allem habe ich mir halt geglaubt, dass ich da unter Umständen über Interpretation mehr gefühlt hätte bei einem Standbild, also bei einer Fotografie, als bei dem, was mir hier gerade erzählt wird. Aber gut, es kommt halt auch noch dazu, dass ich, gerade wenn es um Glauben geht und um organisierte Religion und so, bin ich ja eh tendenziell raus und dann noch mit dieser nihilistischen Philosophie. Leute, ey.
It's time to party hard!
Naja, big time, ey. Das ist so, das ist also mehr Gegenteil von Unterhaltung geht nicht als das.
Remember the three B's?
Mann, Marcy, ey, das lief doch schon mal besser hier.
Ja, Marcy Marcy hat schon eine sehr gute Quote, glaube ich, bei uns.
Sag ich doch.
Er wollte mal probieren, wie es ist, wenn man ausbricht. Er wollte auch mal gucken, wie das ist, ein Yoshimitsu zu sein.
Ja, genau. Verdammte Axt, ey.
Ja.
Nee, ich hab's nicht gefühlt, es tut mir leid.
Ja, da werden wir nicht so weit voneinander entfernt sein, gehe ich mal von aus. Ich hab's auch nicht gefühlt.
Ah, okay.
Aber nochmal, ich gebe trotzdem Tarkovsky noch ein, zwei Chancen. Also ich will die großen Filme von ihm definitiv noch sehen. Und werde ihn noch nachholen, die sind ja auf meinen Listen. Insofern bin ich noch open-minded. Im Moment steht er bei 1-1, was gut und schlecht angeht bei seiner Filmografie von den Filmen, die ich bisher gesehen habe.
Ja. Yeah.
Und ich habe auch diese ganzen Interviews nicht gesehen, aber ich nehme das auch nicht persönlich so. Kubrick ist für mich der König, aber wenn er ihn beleidigt, heißt es nicht, dass er automatisch dann dadurch scheiß Filme macht, sondern ich komme ja auch aus der Hip-Hop-Ecke und da haben sich auch schon sehr gute Rapper gegenseitig beleidigt, deswegen disse ich ja nicht den einen oder höre den nicht mehr oder finde den scheiße.
Nein, aber ich finde halt, du kannst halt nicht einen Film wie Solaris machen und gleichzeitig Kubrick dissen. Also das funktioniert für mich nicht.
Hast du vollkommen recht, aber trotzdem ändert das nichts daran, wenn ich Solaris halt cool finde, dann kann halt dissen, wen er will. Dann
mag
ich den Film so, weißt du?
Fair enough.
Also das differenziere ich dann schon. Ja. So, jetzt lösen wir unsere Punkte auf. Ich bin bei einer 3.
Okay.
Du?
0.
0?
Ja. Also, wie gesagt, noch mit dem Gedanken gespielt, hier irgendwie für Kamera und so ein, zwei Punkte zu geben, aber dachte dann so, nee, erst recht nicht, Alter. Das
ist ja hart, Alter.
Ja, weil er mich wirklich, also zu einem Ausmaß gelangweilt und genervt hat, dass das eben anstrengend wurde.
Na, hätte ich mal doch die 2 genommen.
Ja.
Was habe ich gesagt?
4.
Einfach mal 4 Punkte minus, ja?
Ja. Gut, aber du, wo warst du, bei 2?
Mhm.
Ja, also ich habe auch 3 miese. Das ist auch nicht doll.
Nee, 3 war ich. Entschuldigung.
Ach so, gut, 2 miese. 3 Punkte von dir. Und die gibst du für einzelne starke Szenen und für eine schöne Optik oder?
Ja, für einzelne Bilder und für ein paar halbwegs interessante Momente und für den Schäferhund.
Hm. Cool, Alter.
Töte Ausbeute auf jeden Fall von Lassi.
Sorry.
3 von 20.
Das lief schon mal besser.
Na gut.
Ja.
Dann mache ich mal weiter.
Mhm.
Und passenderweise hast du heute mit deiner Zehnerziehung, mit deiner frischen Zehnerziehung angefangen, muss ich ja noch weitermachen mit meiner alten Zehnerziehung.
Ja.
Und mein vorletztes Los kommt jetzt.
Hm.
Und ein Supporter, den wir heute nicht im regulären geplanten Portfolio hatten, aber jetzt durch sein Los auf jeden Fall auch noch bedient wird, ist unser Compliance-Man. Und der hat im Monat 6 2023 den Film Onibaba, die Töterinnen, in den Lostopf geschmissen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Auch übrigens ein Film von meiner Watchliste, weil der taucht auch auf diversen Listen auf.
Aha.
Und ja, den hat er aber in den Lostopf geworfen. Insofern war das nicht aufgrund meiner Watchliste, sondern vielleicht wollte er, dass du den siehst. Man weiß es nicht. Geografisch sind wir gut unterwegs auf jeden Fall. Jetzt sind wir in Japan im Jahr 1964. Da ist dieser Film nämlich entstanden. Und der Regisseur und Drehbuchautor ist Kanto Shindo. Der hat tatsächlich eine sehr, sehr gute IMDb-Bewertungsdurchschnittsquote, wenn man sich so seine Filme anguckt. Die Nackte Insel ist einer von seinen Filmen, die man durchaus kennen könnte. Und auch dieser Film kommt wieder mit vielen Vorschusslorbeeren daher, weil Schneiderliste, Letterboxd, Top 250 Horrorfilm, Criterion Collection ist da drin.
Mhm.
Einiges.
Okay.
Und ich werde mal berichten, was ich hier so gesichtet habe. Also, wir befinden uns im 14. Jahrhundert in Japan. Schon eine ganze Weile her. Und sind irgendwo in einer kargen, nicht sehr belebten Landschaft. Das heißt, wir haben so hohes Gras, wir haben so einen See, da ist ein Sumpf halt in der Gegend. Wir sind jetzt nicht irgendwie in so einem Stadtszenario oder so. Mhm. Und was wichtig ist, es sind gerade Kriegszeiten. Und 2 Frauen, das sind unsere Hauptfiguren, die wohnen relativ verarmt in einer Hütte. Die ältere ist die Mutter eines Sohnes, der gerade im Krieg ist und dort bisher nicht wiedergekehrt ist.
Mhm.
Und die andere junge Frau ist ihre Schwiegertochter. Sie ist praktisch die Frau von dem Sohn, der im Krieg ist.
Okay.
Die leben beide zusammen in der Hütte.
Mhm.
Und in dieser armen Kriegszeit machen die Geld, indem sie so zurückkehrende Soldaten, die halt entweder verletzt sind oder halt irgendwie Deserteure, bringen die um und schmeißen die Leichen in so ein tiefes Loch.
Okay.
Und schnappen sich aber vorher so die Ausrüstung und die Waffen von denen und verkaufen dann so das Hab und Gut von diesen Soldaten an Hehler. Und dann kriegen sie ein paar Taler rübergewachsen und damit kommen sie über die Runden.
Ja, klingt nach einem geilen Plan.
Das ist so der Job.
We will follow your plan, Padawan. It's a good one.
Ja, lukrativer Nebenjob, oder? Oder Hauptjob sogar in dem Fall. Und
ist wichtig, in welchem Krieg wir uns befinden? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich habe das irgendwie gelesen. Das ist der, keine Ahnung, 13. Jahrhundert in Japan.
Ach, so früh, okay.
Ja, ja, mhm. Das ist, kann ich dir jetzt nicht sagen aus dem Kopf. Jedenfalls kehrt eines Tages der Nachbar von den beiden zurück, der da auch so eine einsame Waldhütte hat. Und der war mit dem Sohn im Krieg. Und er kehrt zurück, ohne den Sohn irgendwie mitzubringen und kann auch nichts darüber sagen und sagt so, keine Ahnung, die haben sich irgendwann aus den Augen verloren und er weiß nicht, wo der Sohn ist.
Mhm.
Und jetzt, wo er weiß, okay, der ist jetzt wieder zurück und sieht diese junge Frau in dieser Hütte und die kennen sich ja auch und sein Kumpel ist irgendwo im Krieg gefallen wahrscheinlich, bezirzt er die junge Frau. Und fängt mit ihr was an. Und da sie auch einsam ist, fängt sie auch mit ihm was an und dann wird es halt sexy.
Dann wird's sexy. Okay.
Und wenn wir uns das Cover von Onibaba, die Töterin, angucken, dann wirkt das wie ein Horrorfilm, weil da ist so ein komischer Dämon drauf, beziehungsweise so ein menschliches Wesen mit so einer Dämonenmaske auf. Und alles, was ich bis jetzt erzählt hatte, selbst mit diesem Loch, mit diesen Leichen drin und so, wo sich auch die eine Frau einmal so reinbegibt, um zu gucken, ob sie da irgendwas noch vergessen hat an Wertgegenständen, die sie dann im Hehler nochmal irgendwie bringen kann, gibt es ja eigentlich so wenig Horrorelemente, bis auf das letzte Drittel, wo dann diese Dämonenmaske mit ins Spiel kommt. Und ich will den Leuten jetzt nicht den Spaß nehmen und erzählen, was sie mit dieser Dämonenmaske auf sich hat.
Okay.
Und wozu die dient. Aber da wird so ein bisschen, da geht es so ein bisschen in diesen Horrorbereich, aber auch nicht allzu sehr, wie der Titel vielleicht verlauten mag.
Und davor geht es eher um diese Liebesbeziehung zwischen den beiden?
Naja, nee, weil es geht auch darum, dass die Mutter natürlich das Ganze nicht will. Weil erstens ist sie die Schwiegertochter von ihrem Sohn.
Ja, okay.
Das heißt, sie will natürlich, dass ihr Sohn zurückkehrt und dass die beide ihre Ehe fortführen. Insofern, dass sie jetzt irgendwas anfängt mit dem Nachbarn, das schmeckt ihr natürlich überhaupt nicht.
Okay.
Und deswegen geht es um diese Konstellation, dass sie heimlich diese Affäre führen muss in diesem Dickicht da, weißt du, wo das sind übrigens die einzigen Protagonisten da. Wir sehen nur ab und zu mal einen Soldat irgendwie vorbeikommen. Ansonsten lebt da keiner. Das ist jetzt kein Dorf oder so, das meine ich ja.
Ach so.
Sondern es ist wirklich nur diese Gegend und wir sehen halt diese beiden Frauen, wie die halt irgendwie am See ihre Wäsche waschen und dann zusammen rumhängen. Also da ist sonst niemand.
Okay.
Das ist ein ziemlich krasses Kammerspiel. Und ich glaube, das ist so ein ganz früher Vertreter von diesem Folkhorror, was ja ein Subgenre ist, wo ja auch Midsommar und so drunter packen kannst. Und ich glaube, wenn Folkhorror so als Subgenre auftaucht bei Onibaba, dann könnte man damit leben.
Steht auch bei IMDb mit bei.
Steht da sogar mit bei. Ja, siehst du. Dann passt das ja.
Das haben die ja vor einer Weile gemacht, ne? Dass da jetzt auch so Subgenres stehen.
Ah, okay.
Folkhorror steht da mit bei, ja. Okay, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ob das unterhaltsam ist.
Ist es. Und wir haben schon wieder so ein Beispiel, was ich sowieso oft mal mit dem asiatischen oder beziehungsweise mit dem ostasiatischen Kino, ob jetzt Japan, Korea und Co. angeht, weil ich meine, wie hieß er denn? Angel.
Ach von, so, ja. Den fand ich, ja.
Fallen Angel.
Fallen Angel war das, genau.
Das war ja auch ein Film, wo ich während des Guckens dachte, okay, so ganz erschließt sich die Faszination nicht. Warum ist der so langsam? Warum passiert denn nichts? Mhm. Und dann, als der Nachspann lief, dachte ich so, okay, irgendwie war der cool.
Mhm.
Und Onibaba, die Töterin, ist genau einer aus dieser Riege, dass ich so während des Films dachte, okay, ich verstehe, wo es hingeht, aber warum muss der jetzt 103 Minuten gehen und warum wird das so lange gezeigt? Und,
fühlt sich das lange an?
Es fühlt sich manchmal ein bisschen lange an, aber er entfaltet tatsächlich seine Wirkung durch dieses, weil er ist ein Schwarz-Weiß.
Ah.
Also er wirkt halt wie so ein klassischer asiatischer Film.
Okay.
Und beschränkt sich halt wirklich auf diese karge Kulisse. Du hast halt eine Menge Sexszenen drin tatsächlich, die nicht halt sofort ausgeblendet werden.
Ach echt?
Du hast eine Menge Boobies, die wir sehen, weil die beiden Frauen haben halt öfter mal so ein Kimono an, aber der rutscht teilweise der einen so über die Schulter komplett und okay. Dann während sie irgendwie die Wäsche wäscht und so, siehst halt die eine Titte halt irgendwie raushängen.
Na?
Weil Shindo halt sagte, das zieht Publikum, hat er halt gesagt.
Ach.
Und deswegen hat er bewusst tatsächlich da nackte Haut eingesetzt. Und
Der Kane unter dem Regisseur.
Was ist denn jetzt los? Hört es auf einmal explicit oder was?
Nee, nur weil da hatten wir es doch mit Kane davon.
Ja, Boobies. Also gibt's hier zu sehen. Aber gut, das deutsche Publikum.
Kane kommt ja erst noch, sorry.
Ja, er kommt noch, ja. Kleines Foreshadowing. Mhm. Aber das deutsche Publikum konnte sich ja, es passt gut, bei den bayerischen Sexklamotten so ein bisschen austoben, ohne dass sie gleich als Creeps gelten, wenn sie sich Pornos angucken, konnten die dann ins Kino mit ihren Kumpels und konnten sich eine Komödie angucken, wo es halt aber Boobies zu sehen gibt.
Mhm.
Und,
ist das hier die japanische Dirndljagd?
Ja, und das ist die japanische Dirndljagd und die Baba, die Töterin, die konnten hier halt irgendwie Boobies gucken und sich trotzdem ernsthaften Film ansehen. Ein interessanter Funfact, Friedkin hat sich hier, er ist natürlich ein großer Fan von diesem Film, nicht der einzige aus der Filmbranche, und Friedkin hat sich diesen Film angeguckt und diese besagte Dämonenmaske, die wir auch auf dem Cover sehen, die dann im späten Verlauf noch eine Rolle spielt, die hat er bei der Exorzist eingebaut. Weil es gibt ja den Moment, wo die kleine Megan ja so ein weißes Gesicht hat, so ein dämonisches Gesicht. Und das hat tatsächlich große Ähnlichkeiten mit der Maske, da hat er sich daran orientiert.
Ah, okay.
Und das stammt ursprünglich aus Onibaba, die Töterin. Da hat er gesagt, das sind die Wurzeln der Exorzisten, der Make-up-Effekte bei Exorzist, weil der nämlich, sein Make-up-Artist nämlich gesagt hat, hier ist das Vorbild.
Ach, dann ist das also auch einer dieser Filme, die so einen krass hohen Stellenwert bei Filmemachern haben.
Absolut, weil hier haben wir nämlich noch einen von der Sorte. Willem Dafoe ist ein Riesenfan von dem Film und der hatte sich die Rechte gesichert an dem Film. Das heißt, die waren komplett in seinem Besitz, weil er nämlich geplant hat, ein Remake zu machen von Onibaba, die Töterin. Das hat aber irgendwann aus seinem Kopf rausgetrommelt, weil er nämlich gesagt hat, der konnte das nicht irgendwie, der wusste nicht, wie er das zeitgemäß umsetzt. Weil das ist ein Film von 64, er ist aus Japan, er ist in Schwarz-Weiß, weißt du, das ist so ein bisschen dieses Arthausige.
Gerade wenn du sagst Folk-Horror,
übersetzt
du sowas, ne?
Wenn du das heute machst, ist es halt so ein billiger Grusel-Horrorfilm, weißt du?
Ja, genau.
Willem Dafoe wollte, glaube ich, nicht auf Schockeffekte setzen oder so und deswegen hat er gesagt, das kannst du nicht remaken, das ist keine gute Idee gewesen. Okay. Aber ansonsten ist das einer seiner Favorite-Filme.
Jetzt hast du immer wieder den deutschen Titel gesagt und ich habe es akustisch nicht so richtig verstanden, weil du hast ja von zwei Frauen gesprochen. Und heißt der Onibaba die Töterin oder die Töterinnen?
Die Töterinnen.
Ach so, ist Plural, okay.
Ja, tatsächlich Plural.
Mhm.
Und Onibaba heißt, glaube ich, wörtlich übersetzt aus dem Japanischen irgendwas wie das Dämonische.
Ah, okay. Klingt super interessant.
Ist auch ein interessanter Film. Also der ist zu Recht auf diesen Listen und während des Guckens hat sich bei mir nicht ganz so die Faszination eingestellt, aber das ist schon ein Film, der nachwirkt, wo ich dann gesagt habe, irgendwie hat er schon so seinen Reiz und filmisch ist der auch sehr schön, weil die, wenn die rennen so, dann laufen die dieses hohe Gras, weißt du, dieses hohe Dickicht und dann haben die so Vogelgeräusche und so eingebaut in den Score, dass du dann praktisch so in die Soundkulisse, obwohl das mitten in der Nacht ist und so weiter, hörst du dann so Tauben gurren und so, weißt du, wenn sie da lang rennt, neben diesem ganzen Geraschel und so von den Blättern und so, also sind so ein bisschen so, was das Sounddesign angeht, ist es sehr interessant gemacht.
Hast du dir da auch irgendeine Remastered-Fassung angeguckt?
Ja.
Schon,
na,
ne?
Na, die HD-Fassung, ja genau, von der Criterion Collection, also ist ja schon überarbeitet mit allem drum und dran und glasklarer Sound, geiles Bild. Also ist schon einer von denen, die sie dann, wo sie sich rangesetzt haben und dann nochmal richtig was rausgeholt haben.
Ja, ich bin sehr interessiert daran.
Interessanter, klassiker Genrebeitrag aus Japan, aus dem Jahr 1964, ohne Frage. Muss man mal sagen, einer von denen, die noch nachgewirkt haben, aber ich mochte den. Also, danke Jens. Ein gutes Ding.
Ja, klingt echt gut.
Ja. Geht 103 Minuten und dann komme ich zu den restlichen Punkten. IMDb ist bei einer 7,9. Metascore gibt es hier nicht, aber Letterboxd ist hier auch sehr euphorisch dabei. 4,1.
Oha.
Über eine 4 ist ja grundsätzlich schon mal eine ganz gute Bewertung hier bei Letterboxd.
Ja, ich schwank so ein bisschen einen halben Punkt. Entscheide mich für die 8.
Die ist richtig.
Geil.
Guter Tipp. Also während des Guckens dachte ich so, okay, irgendwie ganz interessant, aber so... Ich habe ja gesagt, so richtig wollte sich die Faszination nicht einstellen. Da dachte ich, das ist vielleicht eine 7 oder so. Denke ich ja schon ein bisschen über die Punkte nach. Und ist dann doch eine 8 geworden irgendwie. Am Ende. Ich dachte, ja, eigentlich ist das ganz geil. Irgendwie bläst ja auch die Prämisse, die ich jetzt auch nicht erzählen will, bläst da auch extrem auf mit diesen 103 Minuten. Also eigentlich hätte man das Ganze auch als Kurzfilm inszenieren können, worum es hier letztendlich geht, runtergebrochen. Aber trotzdem funktioniert das irgendwie.
Ja.
So wie zu Onibaba, die Töterin. Jetzt habe ich nur noch Walk the Line vor mir. Das
okay.
Mein letztes Los und dann bin ich bereit, in die Supporter-Lostrommel zu greifen.
Sehr schön.
Und da 10 neue Lose zu ziehen.
Mhm.
Ja, und wenn ihr das auch wollt, ist hier wohl unsere Stelle, um mal ein bisschen Werbung zu machen und zu sagen, guck mal über den Linktree bei Patreon und bei Steady rein, weil da bieten wir diverse Pakete an, wo es auch immer einen Gegenwert gibt. Es fängt an mit Tabelleneinsicht, wo ihr seht, wann welche Filme wo besprochen werden. Da ist auch ein zweiter Reiter von Auftragsfilmen und Losfilmen drin, wo gezeigt wird, welche jetzt demnächst folgen. Das nächste Paket, da dürft ihr diese besagte Lostrommel füllen und dürft jeden Monat einen Losfilm mit beitragen, wo wir dann immer wieder welche ziehen, also mindestens 2 im Monat. Und das dritte Paket, da gibt es Sonderepisoden. Jeden Sonntag gibt es nochmal zusätzliche Banausen-Episoden.
Ja.
Und dann gibt es das hohe Paket, das sind die Auftragssupporter. Die dürfen Lose reinschmeißen, die haben Tabelleneinsicht, die dürfen die Episoden hören und dürfen zusätzlich noch einen Film im Monat auftragen, den wir dann gucken und beide zusammen rezensieren.
Mhm.
Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, verschenkt die Banausen zu Weihnachten, schenkt jemandem eine Filmrezension, das wäre vielleicht auch mal ein cooles Geschenk, dass ihr sagt so, ey, du hast doch hier einen Herzfilm, sollen die Banausen mal drüber reden, ich spendiere den.
Ja.
Und so weiter, alles ist, also the world is yours, also alle Optionen.
Ja, vor allem habt ihr als Auftragssupporter wirklich eine gute Möglichkeit, hier mitzugestalten. Also wenn ihr
definitiv.
Das heutige Line-Up ist wieder schwerpunktmäßig von euch.
Ja, auf jeden Fall.
auch wenn es nicht immer gut gefunden wird.
Ja, das also unsere Meinung habt ihr euch noch nicht gekauft.
Nee, ihr also. Kauft euch unsere Zeit, weil wir verbringen tatsächlich viel Zeit damit, eure Sachen zu gucken und da zu recherchieren und und.
Vielleicht können wir für 100 Euro ein Paket anbieten, wo wir die Filme hundertprozentig gut finden.
Du meinst, für 100 Euro kann man unsere Meinung dann auch kaufen?
Ja, es ist so, bei dreistellig kann man schon mal,
geschissen.
Ja, da kann man schon mal sagen, ist ein geiler Film gewesen.
Okay.
Nur so als Idee.
Ja, ja. Bombenidee.
Guck mal, ob das nötig wäre bei dem nächsten Film, dass wir da 100 Euro verlangen von dem Supporter, weil das ist der liebe Alvin.
Ja, liebe Grüße an Alvin.
Der hat uns nämlich einen Film hier reingeschmissen, der durchaus größerer Natur ist und von dem man definitiv schon mal gehört haben könnte. Der große Diktator.
Top-rated Film auf IMDb. Platz Nummer 68.
Einer von denen.
Ja.
Aber die Superlativen so bei den Filmen? Sind heute gut dabei, auch der hier. Fünffach Oscar nominiert.
Mhm.
Ja, bester Film, Chaplin, Nebenrolle, Jack Oakey, Drehbuch, Score.
Kein gewonnen.
Große Ding. Nee, ging leer aus tatsächlich.
Mhm.
Aber wir raten erstmal.
Ja. Ich fange wieder an. Ich habe mir für dich 9 Punkte notiert.
Okay.
Für den großen Diktator.
Ich sag mal mutig eine 10 bei dir.
Oh, jetzt aber. Der edgy Guess, Alter.
Edgy Guess, sehr gut.
Mit 10 sagst du, ja?
Ja.
Okay. Okay. Ja, Buch und Regie, Charles Chaplin.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ziemlich bekannt, weil der gehört schon zu seinen Bekannteren. Oder? Also ist ja nicht ohne Grund auch in der Top-Rated-Movie-Liste, weil der hat schon Eindruck hinterlassen auf vielen Ebenen. Und da ist ja vor allen Dingen die Zeit, in der der entstanden ist, ist da ausschlaggebend.
Absolut.
Weil ich habe recherchiert, wie das zustande kam. Das finde ich nämlich schon sehr spannend. Weil Chaplin war 1936, warte mal kurz, nee, Entschuldige, 38, war der bei einem Screening von einem Leni Riefenstahl-Film.
Mhm.
Da ging es um Nürnberg und den Aufstieg der Nazi-Partei. Und das hat ihn veranlasst, dieses Drehbuch zu schreiben, beziehungsweise damit anzufangen. Und der hat dann 38 eben direkt angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Und das sollte ursprünglich von United Artists finanziert werden, das Ding.
Mhm.
Die hat Chaplin ja selber mitbegründet. Und jetzt war aber das Problem, dass zu der Zeit, als er anfing, dieses Ding zu schreiben, gab es noch sowas wie eine Allianz zwischen UK und Deutschland. Mhm. Das heißt, die Verbindung zu Hitler wurden von Churchill noch einigermaßen warm gehalten und deswegen wollten die es nicht riskieren, diese Verbindung zu gefährden, indem die einen Film finanzieren, wo sich Chaplin ganz offensichtlich über Hitler lustig machen möchte.
Ja.
Und so war das ein bisschen ein Tauziehen und wirklich erst 1939, 6 Tage nachdem Churchill den Krieg mit Deutschland erklärt hat, konnten die erst mit den Dreharbeiten loslegen. Und es war also von Anfang an irgendwie so ein heikles Ding. Und dann war die Finanzierung eben so eine Sache und so endete das eigentlich damit, dass Chaplin hier das meiste selbst bezahlt hat.
Mhm. Man muss ja dazu sagen, dass er selbst noch nicht das komplette Bild hatte. Also er geriet ja selbst in Zweifeln, so als er dann gehört hat, wie groß die Gräuel letztendlich geworden sind, was die Konzentrationslager
angeht. Ja, klar, weil 38 war eben noch nichts.
Genau, 38 war es halt noch so früh, dass er gesagt hat, na gut, er findet halt diesen Typen lustig, der sich jetzt da hinstellt und irgendwie die Welt regieren wird und völlig größenwahnsinnig das und über den macht er jetzt einen Film.
Mhm.
Wenn er noch die ganzen Kriegsgräuel mitgekriegt hat, die danach noch gekommen sind, dann hätte er sich überlegt, ob er diesen Film macht, hat er mal gesagt.
Ja, genau, in seiner Biografie hat er das dann Jahre später nochmal reflektiert.
Mhm.
Und eben gesagt, dass er das unter Umständen anders angegangen wäre, wenn er da das ganze Ausmaß schon zum damaligen Zeitpunkt gewusst hätte.
Ja.
Aber das hat sich auch verändert. Also tatsächlich die politische Lage und die Entwicklung des Weltkrieges hat dazu geführt, dass er hier auch das Ende dann anders gestaltet hat, wie es ursprünglich geplant war.
Ja.
Und deswegen ist hier so mit die bekannteste oder eine der bekanntesten Szenen des Films diese abschließende Rede, die er hier hält, wohlgemerkt nicht als Hinkel, sondern eben als The Jewish Barber, die ist ja Filmgeschichte.
Ja, ja, voll.
Und die hätte es halt so nicht gegeben, wäre das Ding zu einem anderen Zeitpunkt entstanden, weil er eben die aktuellen Geschehnisse dann da hat mit einfließen lassen und es dann eben
ja, klar,
zu dieser Rede.
Die ist auch absolut zeitlos. Aber es werden halt immer noch Stimmen wach, oder beziehungsweise die gab es schon immer, die halt sagen, dass man über die Gräuel des Zweiten Weltkriegs halt keine Komödie drehen darf. Und dass man...
Wirklich?
Ja, dass man über diese Story praktisch, da war ja auch, De Funès war ja auch in der Kritik so für die große Sause und so, weil, dass ich, weil da Nazis drin vorkommen, er dann das Ganze als Komödie verpackt, weißt du, und es gibt halt Leute, die sagen so, da gibt es halt nichts zu lachen, so, weil meine halbe Familie wurde halt irgendwie abgemetzelt im Zweiten Weltkrieg und so weiter, da redet man keine Komödien drüber, sondern wenn dann,
zeigt den Leuten. Ich hätte jetzt gedacht, dass also gerade Chaplins Werk dahingehend unantastbar ist.
Naja, nee, auch da gibt es, also logisch ist das natürlich... Also es ist klar, auf welcher Seite er steht, da ist ja gar keine Frage. Aber es gibt Leute, die sagen, dass dieses Genre darf halt nicht den Zweiten Weltkrieg behandeln.
Mhm. Na ja, gut, das ist auch so lustig, dass Chaplin ja auch gerne mal angehängt wurde, jüdisch zu sein.
Ja, stimmt.
Was nicht so ist. Also Charles Chaplin ist gebürtiger Brite und hat keine jüdischen Wurzeln.
Ja.
Und gestorben ist er dann in der Schweiz, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat.
Mhm.
Und ich habe mal nachgezählt, aber es ist, glaube ich, schon wieder vergessen. Ich glaube, er bringt es auf 12 Kinder.
Nicht schlecht.
Ja, und seine Ehefrau von 36 bis 42, wohlgemerkt, die spielt hier auch mit. Paulette Goddard, mit einer der wenigen Ehefrauen von ihm, mit denen er keine Kinder in die Welt gesetzt hat, die spielt hier Hannah.
Die hat er bei City Lights, glaube ich, kennengelernt, bei den Dreharbeiten.
Ja. Die waren, wie gesagt, von 36 bis 42 verheiratet. Und hier war die Ehe wohl schon auf dem absteigenden Ast. Und es gibt Berichte vom Set, wo man daraus schließen könnte, dass das Verhältnis da schon eher so gar nicht mehr gut war, weil er sie schon auch echt ätzend behandelt hat.
Mhm.
Ja, weil sie in ihrer Figur eine Wäscherin ist und er das dann echt auf die Spitze getrieben hat, indem er die halt hat irgendwie das Set putzen lassen und so. Also, ja, schwierig alles. Aber das finde ich sowieso auch geil. Ich habe diesen Film schon ein paar Mal gesehen. Was ich aber noch nie gesehen hatte, war das Bonusmaterial, was hier auf der Blu-ray drauf war. Und das fand ich beeindruckend, Alter. Weil Chaplins Bruder hat ja B-Roll erstellt.
Mhm.
Und die ist auch in Farbe gehalten. Das finde ich krass. Und es ist irgendwie auch geil, weil du da halt siehst so, krass, okay, die Uniformen, die die anhaben, sind alle rot.
Rote Rosen, ja. Mhm.
Und auch so, wie er da inszeniert und so die Komparsen bespaßt und so. Ich finde, das sagt einiges aus. Das ist zwar jetzt nicht mörderviel Material, aber das fand ich sehr beeindruckend.
Hast du komplett angeguckt, ja, dieses Büro? Okay.
Ja, komplett. Fand ich spannend.
Mhm.
So, ich erzähl mal die Handlung.
Mach das mal.
Der Film steigt mit dem Ersten Weltkrieg ein, wo wir eine der beiden Figuren von Chaplin schon kennenlernen. Das ist eben der jüdische Barbier.
Er spielt eine Doppelrolle, richtig.
Ja.
Eine der beiden Figuren ist...
War hier übrigens auch seine einzige Schauspielnominierung. Das ist, glaube ich, auch noch eine Erwähnung wert, weil
ja, stimmt,
von den 5 Oscar-Nominierungen war ja eine für die Hauptrolle.
Und was interessant ist, ich meine, der Hauptteil von Chaplins Werk war ja die Stummfilm-Ära, wo er groß war. Und er war ja einer, der sich mal entgegengestellt hat, als der Tonfilm dann eingeführt worden ist. Und das hat er ja so ein bisschen, ist ein Kompromiss eingegangen, indem er in dem letzten Film, ich glaube, es war sogar City, nee, es war hier
Modern Times
war es, wo er dann so eine Fantasiesprache mit eingebracht hat. Man hörte zum ersten Mal Chaplins Stimme im Kino.
Mhm.
Das gab es ja vorher auch nicht.
Ja.
Und jetzt hat er halt auch einen gewissen Kompromiss gemacht, aber in gewisser Weise taucht der Tramp auch wieder auf. Aber das kommen wir später zu.
Genau, der jüdische Barbier, der ist ansatzweise der Tramp. Und auch hier gibt es eine Art Fantasiesprache, weil das, naja, vermeintliche Deutsch, was er hier
eben
spricht,
ja,
das ist wild, ey.
Eben, ja. Aber zumindest... hören wir Leute reden, im Gegensatz zu den anderen Filmen.
Und wir hören vor allem Chaplin reden.
Ja.
Also. Und nicht nur Fantasiesprache.
Das stimmt schon.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall sofort ein ganz anderer Vibe irgendwie, ne? Weil man ihn halt einfach stumm kennt. Und
voll.
Es sind ja eh so viele Sachen. Ich finde es ja auch immer so geil. Die wenigsten Leute haben natürlich auf dem Schirm, dass Chaplin halt krass blaue Augen hatte.
Mhm.
So, woher auch?
Ja, klar.
Ja. Na, also der Film steigt mit dem Ersten Weltkrieg ein und wir begleiten eben den jüdischen Barbier, wie er eingezogen wurde und jetzt da kämpfen muss, verletzt wird und im Krankenhaus landet mit einem Gedächtnisverlust. Es gibt dann einen Zeitsprung und wir sehen jetzt 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ist der Anführer des Landes eben der Herr Hinkel, der als Diktator das Land regiert.
Das ist eben auch Chaplin.
Das ist auch Chaplin, ja. Und das ist natürlich eine sehr offensichtliche Parallele zu Hitler. Also so auch der ganze Aufstieg und Werdegang wird da recht identisch erzählt und witzigerweise passt das ja auch zu Chaplins privater Biografie. Also es gibt sowieso unheimlich viele Parallelen zu Hitler. Die sind gerade mal irgendwie ein paar Tage auseinander geboren worden, haben einen ähnlichen Werdegang gehabt, aus der Arbeit sich irgendwie sehr hoch gearbeitet und schon lustig. Mhm. Ja, und jetzt spielt er hier eben diesen Hinkel, der an Hitler angelehnt ist und der glaubt, wie Hitler, an einen rein arischen Staat und Dezimierung der Juden. Und da kommt jetzt der Barbier zum Zug, weil der wird nämlich nach seiner Entlassung und dem Gedächtnisverlust wieder in seine Gegend zurückgebracht und versucht da sein Leben wieder aufzugreifen und lernt da eben die Wäscherin Hannah kennen, mit der er dann auch eine Beziehung eingeht. Und wichtig dabei ist, in einer Schlacht im Ersten Weltkrieg hat er einem anderen Soldaten geholfen, der hieß Schulz, der war Kommandant. Der ist zwischenzeitlich aufgestiegen und wird ihnen im späteren Verlauf noch helfen. So. Und jetzt ist also dieses fiktive Land, in dem wir uns hier befinden, Tomania, das wird eben von Hinkel regiert. Und sein Aufstieg, der zieht jetzt natürlich große Kreise, weil zum einen die fragwürdigen Motive, mit denen der das tut, und die Unterjochung des Volks und all das, was man eben von Hitler auch kennt. Und es geht natürlich auch hier um Weltherrschaft. Und das soll vor allem mit der Invasion des benachbarten Landes Österreich gemacht werden. Und das wird aber eben aktuell auch von einem anderen Diktator, der sehr an Mussolini angelehnt ist, bedroht. Und das ist Herr Benzino Napoloni. So, also das habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der Typ Benzino heißt. Hat er sehr gefeiert.
Kennen wir auch einen Rapper, der so.
Ja, eben.
Der den gleichen Namen trägt. Mhm. Ja, natürlich, also ein Diktator aus Italien, der ihn besuchen kommt, hallo, also ja, ist klar, wer das ist, Mussolini, und Hinkel ist Hitler und ja, und Goebbels und Göring wurden hier halt umbenannt und ja, also es ist sehr offensichtlich, wer hier parodiert wird.
Ja, und nachdem jetzt die Ghettos aufgeräumt werden sollen von den Sturmtruppen von Hinkel, und darunter sich Kommandant Schulz befindet, stößt der wieder auf den Barbier von damals und so schließen die sich zusammen und versuchen jetzt die Situation, die global auszuufern droht, unter Kontrolle zu bringen. Und da kommt zum einen das Insiderwissen von Schulz zum Zug, als eben auch die optische Ähnlichkeit des Barbiers mit unserem Machthaber.
Ja.
Das ist mal grob die Handlung und das Ganze geht eben auch hier für Chaplin-Verhältnisse sehr lange. Es geht nämlich 2 Stunden und 5 Minuten. Mhm. Und ist schon auch recht episch aufgezogen.
Ja. Weil der Film springt ja dann immer zwischen diesen beiden Charakteren. Also wir haben einerseits die Geschichte von dem jüdischen Barbier, der übrigens, und das ist halt das, was ich sage, auch wenn Chaplin sagt, das ist kein offizieller Film von The Tramp.
Ah ja,
er hat das Outfit an, er hat die Manierismen von ihm, er hat die Körperlichkeit von ihm, weißt du, dieses.
Ja, ich glaube vielleicht, also Manierismen, ich würde sagen, nochmal so eine Spur runtergefahren vom Tramp, ne, was so auch die Physical Comedy angeht.
Ja, klar, er hat auch einen Job und so, das ist ja auch eher selten so, ja, er ist normalerweise eher ein Rumtreiber.
Stimmt, er hat einen Job. Er ist eben Barbier. Er sollte ursprünglich Tapezierer sein, ne?
Ja, stimmt, ja. Da ist ja schon der Unterschied. Aber in dem Moment, wenn er zum Beispiel eine Bratpfanne auf den Kopf kriegt und wie er dann reagiert, ist es halt klassischer Chaplin, so, ja. Weil er hätte von 1918 genauso gedreht worden sein.
Das stimmt, ja.
Und ist schon interessant, wie er diese Doppelrolle spielt, weil Hinkel ist natürlich komplett hasserfüllt und ist ein, und scheißt halt die Leute zusammen und ist halt, wenn er seine Reden hält, so, weißt du, mit dieser Fantasiesprache, wo halt öfter mal Sauerkraut oder Schnitzel vorkommt und sowas, siehst du halt einen komplett anderen Typen als dieser gutmütige jüdische Barbier, weißt du, das sind auf jeden Fall zwei Typen, die er darstellt und das ist schon interessant.
Auch wie die sich stimmlich unterscheiden, find's ja ganz geil, dieses vermeintliche Deutsch, was Hinkel hier spricht, wurde ja dann auch als Dog German tituliert, weil es sich halt wie so ein Bellen anhört, ne? Wenn er dann so diese Fantasiesprache, so, es ist halt einfach, klingt halt wie so ein blöder Hund. Und das macht er schon geil. Also das, auch hier als Hinkel gibt's eben legendäre Szenen, dieser Tanz mit dem Globus.
Ja, was ja auch symbolisch ist, weißt du, dass er so die Welt in seinen Händen hält und damit rumspielt und so, weißt du, von wegen so. Das ist gerade mein Spielzeug und zerplatzt ja der Globus ganz am Ende, so, weißt du, was ja auch ein Statement ist.
Naja, und die Untergebenen, die sagen, ey, du bist damit einfach wie ein Gott.
Yeah.
Und er noch sagt, ey, komm, hör auf, machst mir Angst vor mir selber.
Genau.
Und es gibt halt hier schon super viele Hinweise auf das, was sich real abgespielt hat. Und
Alter, Garbage? Wie geil ist das Wortspiel, denn? Mega.
Ja. Ja, eben, das ist wirklich viel drin. Das ist krass. Auch dieser Prolog, ne, wie er einsteigt, also das mal so kurz zusammenfasst, dass er sagt, jetzt, das ist eine Geschichte zwischen zwei Weltkriegen, eine Zwischenzeit, in der der Wahnsinn um sich griff, die Freiheit ging in Sturzflug und die Menschheit wurde rumgeschubst.
Ja.
Und dann sind wir eben im Ersten Weltkrieg.
Und er läuft dieses Ganze. Ja, und das ist, ich meine, ich, besonders beeindruckend ist halt, wann dieser Film entstanden worden ist. Weißt du, er hat ihn nicht irgendwann in den 60s gedreht oder so, wo sich dann die Wogen geglättet haben, sondern das war halt mit in den Kriegstreiben, wo er halt Hannah als weibliche Hauptfigur reingeschrieben hat, die sich halt den Nazis komplett widersetzt hat, weißt du, und die total anti war und gesagt hat, so, Alter, lasst uns doch einfach in Ruhe, so, weißt du, hinterher sind alles Menschen und diese Rede von ihm am Ende ist auf jeden Fall auch ein Statement, also es ist krass, ein krasses Statement auf jeden Fall, dieser Film.
Ja, und ist halt aktueller denn je.
Ja, das kommt noch dazu.
Das, ja.
Aufgrund von aktuellen Diktatoren, die teilweise an der Macht sind. Insofern hat Alvin, glaube ich, auch erwähnt, als er den Film als Auftragsfilm genannt hat, dass er das eigentlich sehr gut ins heutige Jahr auch reinpasst.
Ja, leider. Ne.
Das könnte man heute nachdrehen mit einem Chaplin der neueren Generation, der dann irgendwie sich lustig macht über den amerikanischen Präsidenten und andere Leute. Also es würde genauso funktionieren. Das ist krass.
Ja, aber das ist, das wäre ein Vorhaben, boah, da wäre ich skeptisch, Alter, weil, also wie viele Leute gibt es heute, die wirklich diese Perfektion von Chaplin haben? Also wir hatten es mal davon, als wir über Loriots Sachen gesprochen haben, dass er ja auch so jemand war, der Slapstick halt minutiös geprobt hat. Und das, was hier so chaotisch wirkt, ist bis ins Detail geprobt und durchgestaged. Und das ist, ich weiß nicht wer, also wie viele Leute gibt es, die heute noch so arbeiten. Das würde halt ganz anders aufgezogen und ich finde, die Genialität Chaplins liegt halt schon in dieser Planung auch.
Aber es würde wahrscheinlich genauso ablaufen und das Studio würde wahrscheinlich auch den Schwanz einziehen und würde sagen, Alter,
so,
nee, das ist
auf
ein Feige
jeden
und so eine
Fall.
Sachen. Also alles, was du hier an Eckdaten hast.
Guck mal, heute, das sieht man perfekt an dem Trump-Film.
Ja, ja.
Ist genau so ein Ding, wo sämtliche Studios den Schwanz einziehen, Alter, weil die Angst haben vor der aktuellen Regierung und was dann sein könnte.
Aber mich freut es tatsächlich, dass Jeremy Strong jetzt doch auftaucht in den Oscar-Prognosen bei diversen Seiten. Das
ist das so?
Ja, ja. Da habe ich jetzt schon mal die ersten Prognosen gehört, in welche Richtung das geht. Und da waren Denzel Washington bei Gladiator tatsächlich dabei und Jeremy Strong. Für The Apprentice.
Na, krass.
Schauen wir mal. Ja, zurück zu Chaplin, Alter.
Ja, gut, wir sind uns einig, ne, dass das gut gealtert ist und dass das immer noch ein sehr, sehr guter Film ist.
Ist mega gut gealtert, ist immer noch ein sehr guter Film, ohne Frage, und ist auf jeden Fall ein Meilenstein der Filmgeschichte. Und besonders, warum ich diesen Film hervorhebe, ist halt der Mut dieses Films. Aber wenn ich es jetzt runterbreche auf meine subjektive Meinung, finde ich, ist er ein bisschen zu lang. Er verliert mich ein bisschen im letzten Drittel, wo er dann so diese Leichtigkeit so leicht verliert, wo er dann mit dem Kommandant Schulz unterwegs ist. Da bin ich nicht mehr so hundertprozentig involviert.
Ja, ich weiß voll, was du meinst.
Da hängt er so ein bisschen durch.
Es geht irgendwie los mit, wo die Sturmtruppen dann eben in die Ghettos einmarschieren, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Da, klar, gibt's so ein bisschen einen Wechsel in der Tonalität. Ich finde, das holt aber diese Rede, holt da einiges wieder raus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die ist natürlich groß. Also die kann man wirklich 1:1 heute noch anwenden. Die ist natürlich mega gut geschrieben. Muss man ihm lassen. Definitiv. Also krasser Film, immer noch.
Ja.
Und das ist ein Film, den habe ich gesehen, da war ich super klein. Also,
ich auch, ja.
Und weißt du, ich mochte natürlich die alten Chaplin-Slapstick-Filme, aber ich habe der große Diktator gesehen und dachte so, Alter, okay, den fand ich genauso cool. Ich fand den witzig, ich fand den lustig, weißt du, und auch wenn er natürlich so ein bisschen ein ernstes Thema behandelt, weiß ich, als ich den gesehen habe, dachte ich, ja klar, geiler Film. Habe ich schon mit 12, irgendwie 13, 14 habe ich gesagt,
das ist ein geiler Film. Ja, ich fand den als Kind auch super lustig. Ja, klar, da findest du wahrscheinlich nochmal so ein paar andere Sachen lustig, wie das Ding, dass sich das Mikrofon vor ihm wegbeugt, ne? Und solche Geschichten oder das Ding auch eben, als dann Napoloni mit dem Zug ankommt und die nie richtig stehen, ey.
Ja, also, ja. Oder wie diesen Vorhang einfach so hoch springt und hochklettert, weißt du, und dann oben auf diesen Vorhang hängt und so.
Mhm.
Ja, logisch. Das sind natürlich so die klassischen Chaplin-Momente, die findest du als kleiner Junge natürlich super lustig.
Ja.
Ja. Also er hat dich trotz dieser ernsten Thematik, war es trotzdem für dich ein guter Chaplin-Film. Also er hat dich auch als kleiner Junge hat er dich nicht gelangweilt.
Ja, ja.
Im Gegenteil, du fandest es geil so. Auch wie er Hitler dann imitiert hat und so, das war ja auch so ein Ding auf dem Schulhof, dass man das kannte und dass man wusste, so wie Chaplin Hitler gespielt hat und mit diesem Sauerkraut, Bratwurst und keine Ahnung, was er da alles sagt in seiner Hassrede.
Ja. Naja, stimmt schon. Ein Film für die ganze Familie.
Ja. Könnte man meinen. Also Grüße an Alvin, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig, glaube ich. Das ist ein ziemlich geiler Film.
Nach ja, und es ist auch wieder mal auf jeden Fall einer, den wir abhaken können, weil das ja das auch bestimmt ein Film auf deiner Liste von wie kann es sein, dass wir die noch nicht hatten.
Auf jeden Fall ist der da drauf. Hundertprozentig. Und hat ja auch eine Weile gedauert, weil 1958 durfte er tatsächlich nach der Zensur erst in Deutschland wieder aufgeführt worden sind. In Spanien sogar 76 erst wurde die Zensur aufgehoben.
Naja, Franco macht's möglich, ne?
Ja. Dank Franco, also es hat in einigen Ländern definitiv gedauert, bis die Leute überhaupt diesen Film zum ersten Mal gesichtet haben, was natürlich schade ist, weil der war ja extrem am Puls der Zeit damals gewesen.
Mhm.
Aber ja, war manchen zu heikel. Es wird ja
naja,
wohl...
Naja, nee, es waren ja primär die Länder, wo halt Nazis auch einfach die Länder besetzt hatten, dass die nicht laufen durften, ist ja klar.
Naja, klar, aber es gab ja auch so weißt du, also...
Aber stimmt schon, dass das nach 45
sind ja schon ein paar Jahre her, dass die Nazis nicht mehr
Deutschland besetzt haben. Ja, finde ich auch krass, ja.
Also... Und was ich auch interessant finde, es geht ja das Gerücht um, dass Hitler tatsächlich ein Screening gemacht hat, wo sie sich Der große Diktator angeguckt haben. Und
ja, also in ihrer Biografie hat Eva Braun ja
Eva Braun war das, die es geschrieben hat, ja. Also es ist nicht die hundertprozentig irgendwie belegt und bewiesen, aber es hieß wohl, dass er den gesehen hat.
Ja, zweimal sogar, scheinbar.
Also hat einen guten Rewatch-Value, sagst
du. Selbst für Hitler. Ja. Naja, also den Rewatch-Value hat er so oder so, finde ich.
Ja, ja, klar, das auf jeden Fall. Ja.
Okay. Auch hier wieder ein sehr schönes fiktives Land. Also Tomania, das ist, glaube ich, nicht so offensichtlich, aber...
Bulgaria, Tomania heute, man sind wir international Alter, unterwegs.
Napoloni ist ja hier Diktator von Bacteria.
Ja, stimmt.
Das fand ich auch sehr schön.
Bacteria, großartig.
Ja.
Ja, und
ja Jack Oakey, der den spielt, ne? Das ist ja auch, war ja auch eine große Nummer.
Der war einer der Oscar-Nominierungen, richtig. Die Rolle von Mussolini.
Ja.
Jack Oakey. Ja, und wie der Tarkovsky-Film ist auch dieser Film hier auf der Top 250 Narrative drauf. Aber im Gegensatz zu Nostalgia sind wir hier, glaube ich, uns einig, dass er da auch hingehört.
Sind uns sowieso relativ einig heute.
Ja, denke auch.
Klingt so, ja. Wie kann es denn sein, dass dieser Film keinen Metascore hat?
Hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, weil ich meine, natürlich sind es bei den älteren Filmen, hat man da selten irgendwelche Journalienmeinungen, die übermittelt worden sind, aber bei dem hätte ich auch gedacht, dass da definitiv...
Also gerade, weil der so zeitlos ist, hätte ich gedacht, dass das immer wieder was ist, was auch immer wieder aufgeführt wird und sowas.
Ist abgefahren.
Ja.
So, dann bin ich mal gespannt.
Ja, erstmal die anderen Punkte. Mhm. 8,4 auf IMDb, wie gesagt, kein Metascore und Letterboxd.
8,4, wieso habe ich mir 8,5 notiert? Ist jetzt nicht so wichtig,
diese Diskrepanz. Nee, sind 8,4. Ich bin gerade noch auf der Seite.
Okay.
Und Letterboxd 4,3.
Nicht schlecht.
Das ist natürlich wieder ordentlich. Logisch. Ja, und du hattest recht. Ich bin natürlich bei einer 10.
Du hattest auch recht. Ich bin bei einer 9.
Ach. Deluxe.
Lieder, alte Punkterater.
Ja.
Ja, durch den Hänger und so ein bisschen filmisch gesehen. Also, wie gesagt, was den Mut angeht und diese Idee. Das Nazitum einfach mal voll ins Lächerliche zu ziehen und zu zeigen, was ist. Dafür kriegt er 10 Punkte von mir. Aber als Film jetzt muss ich ihn dann doch einen Punkt abziehen und habe ihn dann irgendwie, habe wirklich geschwankt, ob der dann doch noch eine 10 kriegt, aber irgendwie war ich dann doch dafür.
Ja,
das Ganze aus filmischer Sicht.
Das ist jetzt fast wieder auch hier das Gegenstück zu Nostalgie, weil alles, was ich hier an negativen Dingen sehe, das ist wie vorhin, dass die paar Sachen, die es positiv gab, fallen nicht ins Gewicht.
Hm.
Und hier ist es andersrum mit den, das, wo ich sagen würde, ja, der ist vielleicht 10 bis 15 Minuten zu lang drauf geschissen, einfach aufgrund von einem historischen Impact auch und dem Stellenwert in der Filmgeschichte und ebenso zu welcher Zeit der kam mit dieser Message und wie krass das bis heute einfach Bestand hat und so. Das sind alles Dinge, da kann ich gar nicht anders. Das ist für mich klar eine 10.
Habe ich mir gedacht.
Naja.
kann ich auch voll unterschreiben, dass jemand diesem Film hier volle 5 Punkte oder beziehungsweise 10 Punkte gibt. Das ist bei dem Film sehr nachvollziehbar.
Okay. Ja, schön. Dann haben wir einen Endstand.
Wie sieht der aus?
6 Miese für dich.
Doch ein bisschen was angesammelt.
3,5 Miese für mich.
Mhm. 3,5 zu 6. Also mit anderen Worten, hast du auch mal einen Punkt gemacht, ja?
Ich habe auch mal einen Punkt gemacht.
Naja, ist schön.
Mhm.
It was hard to believe that only a short time ago this was a place of happiness and joy.
I'm so sick of that joke.
Ich krieg's nicht hin hier mit dem Punkteraten, ja? Egal, wie ich mich anstrenge. Aber ich habe heute wenig geschlafen. Ich hab's eingeleitet. Ich habe wenig geschlafen heute.
Schon wieder das Argument.
Beim nächsten Mal bin ich ausgeschlafen.
Okay, okay. Das ist eine Ankündigung. Eine Kampfansage sozusagen. Der ausgeschlafene Gast, der holt das Punkteraten.
Sozusagen eine Kampfansage von mir, ja. Mal gucken, was da passiert.
So, meinst du, wir sollten einfach mal zu anderen Uhrzeiten aufnehmen, damit es für dich bessere Voraussetzungen
sind? Ich bin ja wie eigentlich 99% aller Fälle richte ich mich ja nach dir, weil du gesagt hast, dass du abends nicht so gut funktionierst. Das wäre ja meine Zeit.
Ja.
Und
wir können aber auch mal wieder ein paar Episoden abends aufnehmen.
Ach, ist das so, ja?
Wenn das dann was am Punkteraten verändert.
Das haben wir jetzt auf Band, wenn du das nicht rausschneidest, was ja auch in deinen Händen liegt.
Ja, aber mache ich ja nicht.
Okay.
Nee, deswegen alles fein.
Naja, mal gucken, ist schon fein. Kriegen wir schon hin. Aber heute, weiß nicht.
Heute war nichts.
Ich war, glaube ich,
heute war auch schwierig.
Ich glaube, ich hatte innere Unruhe, weil ich ja gestern nicht gearbeitet habe, an einem Samstag. Und das ist ja sehr untypisch, dass ich an einem Samstag nicht arbeite. Und deswegen glaube ich.
Was hast du stattdessen gemacht?
Kam
was,
mein Körper nicht klar. Nee, ich war pokern. Okay. Ich muss ja trainieren, weil jetzt ja die,
ach, stimmt, jetzt ja die Woche von
Montag.
Nächste Woche
bis,
ist,
ja, Montag bis Sonntag ist die Alarm jeden Tag.
Okay.
Tatsächlich jeden Tag.
Weißt du denn, ob von unseren Supportenden, da sind keine Pokerarzten dabei?
Da sind, glaube ich, keine Pokerarzten dabei, okay. Nee.
Weil sonst wäre das ja auch mal eine Gelegenheit gewesen, mal noch andere Leute kennenzulernen von denen.
Ja, warum nicht? Können wir denen nicht nur bei Patreon und Steady das Geld aus der Tasche locken, sondern auch am Pokertisch.
Könntest du mal im Pokern abzocken,
ich abzocken. Ja, dafür spendiere ich den Losfilm, ja. Dafür, dass ich dir 700 Euro abgenommen habe.
Sorry.
Nee, ist mir nicht bekannt, dass da welche pokern. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir, wie das wird, ja. Vielleicht habe ich ja schon ein paar Mal hier angekündigt, dass ich vielleicht als Millionär wiederkehre und dann trotzdem aber diesen Podcast weiterführe, weil mir das Spaß macht.
Auch Golden ein Gecko over here.
Ja, genau der.
Golden Gecko, der bewegt Bildbanausen, ja, sehr schön.
Auf ein neues, ja, nur nicht, dass der an der Börse spekuliert. Gucken wir mal, was da passiert. Und ansonsten können wir noch ankündigen, dass am Freitag eine neue Bewegtbild-Bastard-Episode erscheint.
Oh,
und
ja.
Da sind Dave und unser Kumpel Dennis sind diesmal nicht alleine, sondern haben sich einen aus der Supporterschaft noch mit rangezogen, der ja auch das eine oder andere Mal vom Mike war, nämlich unser Kumpel Erik ist dabei.
Jetzt hast du das schon verraten. War das im Sinne von den Bastarden?
Ich glaube, die kündigen das auch so an, ja. Und die haben das auch schon bei der Bastard-Episode, wo du wahrscheinlich wieder eingeschlafen bist, haben sie das auch schon erwähnt, dass der kommt.
Ach, in der letzten haben sie es erwähnt, okay.
Mhm.
Ich höre halt den Anfang kann ich dann immer auswendig, weißt du, weil ich halt beim Mischen, oder ich höre immer die gleichen Stellen, so ist
klar. Er hört einfach seinen eigenen Podcast nicht.
Nein, ich höre halt die Stellen, die für mich zum Mischen relevant sind, und das sind dann eben immer die gleichen.
Das ist einfach für dich uninteressant, wenn du nicht selbst deine Stimme hörst, oder so. Deswegen findest du das langweilig.
Nee, überhaupt nicht, Quatsch.
Aber unser Podcast hörst du ja von Anfang bis Ende.
Nee, auch nicht.
Was? Seit wann das denn?
Nee, immer schon.
Hast du den nicht immer gegengehört von Anfang bis Ende?
Nee, ich höre so lange, bis ich für mich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, wie es klingt.
Okay.
Das ist
jetzt hast du es verstanden, in welche Richtung das Konzept geht. Jetzt hörst du nicht mehr weiter.
Nein, da geht es ja um akustische Dinge. Aber ja. Nee, also ist selten, dass ich dann auch so dabei bleibe, dass ich dann die Episode durchhöre.
Mhm.
Ist oftmals dann halt nur so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so.
Da verpasst du aber viele Sachen.
Ja.
Du verpasst zum Beispiel, dass unser Kumpel Dave öfter mal meinen Pokerkumpel Typhoon gegrüßt hat. Aber dass die Naturkatastrophe nicht Typhoon heißt, sondern Typhoon.
Mhm.
Und die Betonung macht eben aus der Naturkatastrophe schnell mal mein Pokerkumpel, mit dem ich öfter mal unterwegs bin.
Ist mir entgangen tatsächlich, ja.
Ja. Joey und Fett hätte ihn wahrscheinlich auch korrigiert, nachdem er das 100 Mal gesagt hat in der letzten Episode.
Das wiederum habe ich gehört.
Siehst du? Und?
Ach, ich bin da so entspannt geworden.
Da bist du entspannt geworden in der Hinsicht, ja. Ich meine, bei mir kannst du ja eingreifen, aber da kannst du nicht eingreifen. Das ist ja dann.
Das ist es halt.
Ist ja dann fertig.
Müsste dann mitschreiben und so. Aber natürlich ging mir das Messer in der Hose auf, als der erzählt, nicht dabei, sondern dass der erzählt, dass das The Killer bei Rainy Days gesampelt wurde, Alter. Da waren die digitalen Schellen schon unterwegs.
Da war alles vorbei.
Ist logisch, was ist denn das für ein Käse? Macht er einen auf Wu-Tang-Fan. Und dann erzählt er so eine Grütze.
Ich habe ja schon meinen Hip-Hop-Status bei dir verloren. Ja, da hast du schon gesagt, ja, so, ey, du bist gar nicht so Hip-Hop, wie ich immer dachte. Und jetzt Dave, jetzt, Dave ist in der gleichen Ecke jetzt wie
Dave's
ich.
Dave's Wu-Tang-Status, der hat der auf singt. Jeden Fall hart gelitten, Alter, nachdem er erzählt hat, dass The Killer bei Rainy Days gesampelt wurde. So ein Bullshit. Nee, also Raekwon-Album war in der Größenordnung richtig, aber der Track war halt völliger Käse.
Ja, Mensch, Dave. Müssen wir nochmal hier Nachhilfe geben. Mhm. Aber ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, weil der ist ja auch so ein kleiner Wüterich geworden. Der hat, glaube ich, deine alten Episoden gehört.
Nee.
Also der zeigt sich ja von einer ganz neuen Seite.
Ja, das ist natürlich, siehst du, es gibt nämlich nicht nur bei unseren Supportenden dubiose WhatsApp-Gruppen, wir haben unsere WhatsApp-Gruppen ja auch. Und
ja, ja.
Da gibt es auch des Öfteren mal Missverständnisse.
Und da machen wir auch genauso ominös, hier teasen wir hier irgendwelche Sachen an wie Dennis und erzählt da nicht, worum es geht, sondern das machen wir jetzt auch so.
Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr so eng mit uns befreundet sein, dass ihr auch in dieser Gruppe landet.
Das ist ein guter Plan, ja.
Ja.
Da müsst ihr, ist schon okay, ihr habt ja eure WhatsApp-Gruppe. Ja, und so, eben. Ist fein.
Das ist ja auch vielleicht ganz gut so, dass wir nicht alles wissen, was da passiert.
Ja, aber freut euch auf Freitag. Ich freue mich auch drauf. Ich glaube, es geht um Troma. Das haben die auch schon geteasert.
Mhm.
Insofern gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Fan da draußen.
Und ich kann
sich
ja
auf diese Episode
auch sagen, dass hier kamen nicht diverse, aber zumindest mal ein Instrument, was bei uns auch eine Rolle spielt, kam hier diverse Male zum Einsatz.
Ui.
Mhm.
Da sind wir ja mal gespannt.
Der Teaser wird immer krasser.
Vor allen Dingen, vielleicht haben sie sich umfunktioniert. Es muss ja nicht sein, dass das Instrument bei denen das gleiche bedeutet wie bei uns.
Die Protestklanghölzer wurden anderweitig eingesetzt.
Spoiler-Klanghölzer.
Körperöffnungen wurden missbraucht. Ja, seid gespannt.
Die berühmte Freitag. Einigungstriangel. Ist von den Bastarden erfunden worden.
Ja, genau.
Ja, freut euch darauf. Und dann den Freitag darauf haben wir einen Gast, der ebenfalls in dieser Episode schon angeteased worden ist. Aber da freuen sich vielleicht ein paar Leute aus Bayern.
Mhm.
Da gibt es ein bisschen Mundart.
Ja. Haben wir denn schon Weihnachten?
Ja. Aber für heute reicht es erstmal. Jetzt habt ihr erstmal Stoff diesen Dienstag bekommen.
Genau. Und jetzt machen wir den Laden noch dicht, weil sonst gibt es wieder Protest, dass wir hier über die Halbstundenmarke kommen und so weiter. Punkte raten, ihr wisst schon.
Wir machen dicht. Aber diejenigen, die uns hier auf Stunde 15 raten und so, also die sollten schuld. Vielleicht mal die letzten Episoden mal reinhören.
Ja.
Ja.
Da denke ich auch so, sag mal, seit wann hört ihr uns? Seit einer Woche?
So mal hackt's.
Ach ja, schön. Alright, so viel zu 395. Wir wissen immer noch nicht, was wir zu 400 machen.
Nee, wissen wir noch nicht. Aber irgendwas Besonderes wird schon passieren.
Ja, vielleicht. Mal gucken.
Vielleicht auch nur sowas hier. Slow Clip.
Ja, gibt eh zu wenig Applaus hier bei
und
uns.
Und dann Business as usual, wissen wir noch nicht.
Ja.
Finden wir dann raus. Vielleicht machen wir auch eine riesen Bewegbahn, Tour durch Deutschland, wissen wir auch noch nicht. Also so, das ist das Spektrum zwischen Slow Clap und
ja, vielleicht
Deutschland-Tour.
Ist der, nach der nächsten Episode der Protest auch so groß von den Leuten, dass sie sagen, jetzt nee, jetzt das lassen wir jetzt.
Dass sie uns canceln oder was?
Ja, das ist zum einen eben mit dem Inhalt, den unser Bayer hier so von sich gegeben hat. Und
ach,
dann,
das meinst du?
Ja, aber vielleicht auch hier.
Do I look like I want to read fucking subtitles?
Ja, das ist die Frage, wie sehr sie ihn verstehen.
Den müssen wir ja erstmal verstehen.
Aber wir haben ein paar Hörer aus Bayern, zumindest ein paar werden ihn verstehen.
Ja, stimmt.
Ja.
Die dürfen dann auch gerne mal Feedback geben.
Und mehr Streams dazu im Bastard kriegen wir auch zusammen, auch mit einem Bayern.
Gucken wir mal. Die erfreuen sich ja auch schon großer Beliebtheit, was
ja,
ich
ja
super finde.
Fall. Natürlich Spaß.
Ja, ja,
ja. Kommt zwar nicht an die Kings ran, aber ist schon ganz gut, was ihr macht.
Nett. Nein, also gerade jetzt auch bei der Troma-Sache, da habe ich schon einiges von gehört tatsächlich. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, nur noch die letzten 20 Minuten.
Ah ja.
Mhm.
Da bin ich sehr gespannt, da habe ich ja noch gar nicht reingehört. Aber ich bin gerade in den letzten Zügen der John Woo-Folge. Und schon cool, dass ich da so ein spezielles Thema ausdenken oder einen Regisseur aussuchen, wo sie dann irgendwie die Filmografie rauspicken und dann beide so eine Menge Filme aus diesen Filmografien oder für die Episode gucken, das ist schon sehr fleißig, was sie machen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wenn die jetzt noch 15 Auftragsfilme im Monat hätten, ey, dann hätten sie ein Pensum. Junge, Junge.
Meinst du, wir können da was abgeben?
Nee, das nicht. Ich will nur damit sagen, so, dass einerseits hört sich viel an, wenn die sich irgendwie 7 John Woo-Filme in einem Monat angucken. Andererseits haben wir natürlich auch Auftragsfilme, die wir jeden Monat schauen.
Sagen, also, wir haben uns doppelt an Auftragsfilmen jeden Monat.
So sieht's aus. Also habt euch nicht so, wenn ihr nächste Mal wieder rumheult, so, keine Zeit.
Ja, ja. Sollen sie nicht so anstellen.
So sieht's aus. Sollen sie nicht so anstellen. Jetzt sind wir aber durch für heute und ja. Wünschen euch eine schöne Restwoche. Und ja, die Bastard hört ihr am Freitag und uns hört ihr am Sonntag, wenn ihr Supporter seid. Und wenn ihr nicht Supporter seid, dann müsst ihr eine Woche warten.
Ja, genau so. So, sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.